Isam, welche Performance würdest du sagen, war an diesem Spieltag besser? Die von Bremen gegen St. Pauli oder die von dir in unserer Kickbase-Liga?
Gute Frage. Bei mir war es, glaube ich, sehr schlecht.
Ja, bei dir war es relativ schlecht. Du warst im Minus diesen Spieltag, du hast keine Punkte eingefahren. Aber damit ihr erfolgreich diesen Spieltag viele Punkte einfahrt, hört genau zu in dieser Folge Ohrjubel.
Ohrjubel,
der Podcast rund um Bundesliga und Kickbase.
Hallo und herzlich willkommen zur 34. Folge Ohrjubel.
Wir haben jetzt so viele Folgen, wie es in der Bundesliga Spieltage gibt.
Genau so ist es. Ich bin Isam, gegenüber von mir sitzt Moritz.
Hallöchen.
Und wir haben wieder einiges für euch vorbereitet. Vom Bundesliga-Rückblick auf den Kickbase-Spieltags-Rückblick, auf ein paar kleine Sachen zwischendurch.
Ja, wir haben heute wieder viele Themen dabei. Wie Isam schon gesagt hat, es geht um die Bundesliga, es geht um Kickbase und es geht auch um den internationalen Fußball. Und da habe ich direkt mal so eine kleine Frage für die Isam. Wir nehmen jetzt gerade am Dienstagabend auf.
Heute ist Champions League, genau. Leverkusen spielt.
Wir haben die Hinrundenspiele der Playoffs schon gesehen. Leverkusen hat 2-0 gegen Olympiakos gewonnen und Dortmund 2-0 gegen Atalanta. Ganz schlicht erstmal zu Beginn, was sind deine Tipps für die beiden Rückspiele?
Ich sage, Leverkusen spielt jetzt in Olympiakos.
Nee, man spielt jetzt in Leverkusen zu Hause.
Man spielt jetzt in Leverkusen. Ich sage, Leverkusen spielt 1-1 nur.
Aber man kommt dadurch.
Aber man kommt durch. Und Dortmund spielt jetzt in Atalanta.
Genau, ja.
Und Dortmund spielt ebenfalls 1-1.
Zweimal 1-1.
Ich sage zweimal 1-1 und das reicht ja auch mehr als aus.
Okay. Und dann hätte ich noch eine weitere Frage. Und zwar gibt es ja insgesamt noch 6 andere Playoff-Matches.
Es gab die eine oder andere Überraschung
Im
Hinspiel.
Also unter anderem Galatasaray 5-2 gewonnen gegen Juventus.
Ich sage auch Galatasaray. Auf dem Papier hat Galatasaray mindestens eine genauso gute Mannschaft wie Juventus, sage ich sogar.
So weit okay, geiler Call. Also sagst du, dass Galatasaray in der Serie A auf jeden Fall ganz gut dastehen könnte?
Ich sag, die könnten gut dastehen, ja. Ich sag nicht, dass, ich weiß, ob die Meister werden wollen, ist was anderes, aber ja. Ich sag, die würden auf jeden Fall so um den Champions-League-Platz spielen.
Okay, ja, interessant. Meine Frage an dich wäre, welchen von beiden Teams aus den jeweiligen Matchups, ich sag's jetzt immer, du es mehr gönnen würdest, weiterzukommen?
Okay, gönnen.
Ja.
Gönnen oder wo ich denke, dass es wirklich
passiert? Naja, du kannst beides sagen, aber okay. Mich interessiert vor allem, mit wem du es da eher hältst, so, okay. Weißt du? Okay, das Hinspiel ging 5-2 aus. Wer möchtest du, dass er weiterkommt? Galatasaray oder Juventus?
Ich sag sogar wahrscheinlich, also an sich ist beides gleich für mich, aber ich sag Galatasaray. Weil da zum
wegen Leroy Sané.
Ja, wegen besten Sané Spieler der Welt. Zum Beispiel, ja. Und Boe jetzt auch als Leiser.
Gündogan.
Ja.
Okay, und wer glaubst du kommt weiter? Schon
Galatasaray. Ja, Galatasaray ist, glaube ich, klar.
So, dann Benfica gegen Real, wo es ja diesen Riesenskandal gab.
Das ist deshalb hast du diese Frage.
Ja,
das ist
weil,
nämlich so ein bisschen kritisch.
Weil es ist kritisch und ich habe jetzt auch auf Instagram gesehen,
dass... Ja, darüber können wir auch mal reden, ja?
Ja, dass halt jetzt irgendwie der Spieler suspendiert ist,
ja,
aber mitreist. Und dass irgendwie der ganze Verein sagt, also Benfica und der Vereinsvorsitzende sagt, der ist fein, der Typ, wir beglauben ihm, dass da nichts passiert ist und so. Aber auf der anderen Seite, Company und alle drumherum haben schon ziemlich klar gemacht,
richtig viele, ja,
dass es ein großes Thema ist und was es auch sein muss. Und deswegen stelle ich dir da jetzt so ein bisschen die Frage, was war dein Eindruck von der ganzen Situation?
Also ich sage, ich glaube, die wenigsten Leute mögen Vinicius Junior und
ja.
Sein Jubel ist halt sein Jubel und das war halt sehr provokant natürlich. Ich verstehe überhaupt auch nicht, warum er Geld bekommen hat. Er hat doch einfach ganz normal gejubelt. Viele jubeln doch exzessiv.
Er hat gejubelt und dann sind sie zur Mittellinie gelaufen und dann ist er nochmal stehen geblieben und hat nochmal so gejubelt. Ich glaube deswegen.
Hat er nicht direkt, nachdem er in der Eckfahne war,
Geld bekommen?
Das weiß ich gerade nicht.
I don't know. Ja. Egal.
Auf jeden Fall sag ich zu dieser Situation... Also beide haben ja ihr Statement abgegeben und ich glaube Pellestrini heißt er.
Der andere Spieler?
Ja, der Argentinier, der ihn angeblich
rassistisch beleidigt hat. Ich gucke gerade nochmal den Namen
nach. Das ist halt wirklich, man weiß halt nicht, am Ende des Tages weiß nur er das. Prestiani weiß nur er das, Vinicius und ich glaube Camavinga und Mbappé waren auch da direkt in der Nähe.
Die haben beide gesagt, dass sie es auch, glaube ich, irgendwie mitbekommen haben, ja.
Was ich halt nicht verstehe, Pellestrani heißt er, ne?
Ja,
Der hat doch ein Statement abgegeben und gesagt, dass er nichts gemacht hat, ne?
Ne, er hat gesagt, dass er nicht...
dass er ihn nicht rassistisch beleidigt
sondern hat. Sondern, dass er irgendwie ihn anders beleidigt hat.
Ja. Hat er gesagt, dass er ihn beleidigt hat?
Ja,
ich habe nämlich das so gelesen, dass er nichts gesagt hat, was er genau gesagt hat.
Okay.
Und ich verstehe auch nicht, warum er dann sein Trikot vor seinem Mund macht.
Ja.
So, das ist halt so eine Sache. Die andere Sache, es ist am Ende des Tages schwierig, jetzt im Nachhinein ihn zu sperren zu lassen für nur so eine Anschuldigung, ist auch schon, ich weiß nicht, es ist am Ende des Tages, ist es halt schwierig zu entscheiden, finde ich. Ich kann es zum Teil verstehen, dass er jetzt gesperrt worden ist, aber es ist halt wirklich sehr schwierig.
Ja, das war halt jetzt nur meine Frage zu der Situation, genau was du gesagt hast. Es ist irgendwie super schwer nachzuvollziehen alles und da, ich finde, allein, dass er gesperrt wurde oder suspendiert wurde, gibt mir so ein bisschen den Eindruck, da muss schon irgendwas dahinter stecken. Hm. Im Endeffekt hast du recht, nur die wissen wirklich, was genau passiert ist. Aber ich wollte jetzt einfach nur mal fragen, ob es für dich gerechtfertigt ist, dass das sozusagen vorsichtshalber in Anführungsstrichen suspendiert wird.
Was ich auch nicht verstanden habe, ich weiß nicht, hast du das Interview von José Mourinho danach angeguckt?
Oder mitbekommen? Ich habe es mitbekommen,
Ich fand das so schlecht und ich verstehe es auch nicht.
Ja.
Also zum einen, selbst wenn er was gesagt hat, ist ja nicht... Ich weiß nicht, dann wird also jeder sieht dann Benfica so als rassistischen Verein, aber wenn, dann ist es nur der eine Spieler, der ja diese Aktion begangen hat. Das ist zum Beispiel eine Sache.
Mhm.
Und die andere Sache ist, also selbst wenn er was gesagt hat, kann ja der Benfica als Verein wahrscheinlich nichts dafür.
Ja.
Und die andere Sache ist, Mourinho hat ja gesagt, irgendwie Benfica, der Verein also, ist nicht rassistisch, weil sie bei deren bester Spieler...
Das ist eine verrückte Aussage auch, dass er dunkelhäutig war.
Ja,
Eusebio
das
meinte er, glaube ich.
Ja. Das hat ja gar keinen Zusammenhang damit, was jetzt passiert. Also,
das war alles schwach von Mourinho. Umso stärker war dann das Statement von Kompany.
Ja, ich habe mir das Ganze angeguckt, sogar zweimal. Sogar ich fand das wirklich, wie er ruhig das geredet hat und erklärt hat. Das war wirklich
super. Ja, das war es auch zu dem Thema. Ich glaube, wie du sagst, wir können da nicht super viel zu sagen. Aber ich nehme mal an, dass es Real Madrid mehr gönnt, weiterzukommen.
Ja, ich gönne es Real Madrid mehr und ich glaube auch, Real Madrid kommt weiter.
Monaco hat 2-3 zu Hause verloren gegen PSG.
Ja, ich gönne es wahrscheinlich auch mehr PSG und ich glaube auch, PSG kommt weiter.
Newcastle gegen Karabakh, Hinspiel war 6-1.
Tatsächlich würde ich es eher... Eigentlich würde ich Newcastle nur gönnen wegen Woltemade.
Aha.
Newcastle kommt weiter.
Ja.
Aber irgendwie würde ich hoffen, dass Karabakh weiter. Also ich würde
Hast du Bock, dass sie nochmal irgendwie...
Also ihr müsst wissen, ich schieße eigentlich immer gegen englische Vereine. ich bin nicht so der große Fan von der Premier League, weil die alle denken, dass sie so krass sind, so mäßig. Und die Saison, muss man sagen, sind sie wirklich... Also sieht man wirklich den Unterschied, dass sie wirklich krasser sind. Aber die letzten Jahre sage ich, war es nicht so, wie es dargestellt worden ist.
Bodø Glimt hat zu Hause 3-1 gegen Inter gewonnen.
Ja, das war, glaube ich, mit die größte Überraschung.
Und ich fand es richtig geil.
Ich
finde den Verein toll. Ich bin kurz davor, mir ein Trikot zu holen. Ich finde, das ist so eine geile Einstellung, dass sie da immer auf deren Eisplatte, wirklich der Rasen muss ja unfassbar kalt sein, irgendwie bei minus 10, 20 Grad da jeden europäischen Gegner da empfangen und teilweise gegen Man City auch schon so gut aussahen. Ist irgendwie geil.
Und vor allem, dieser Verein, ich glaube, das Stadion hat eine Kapazität von 7.000, 8.000. Das ist wirklich...
Das ist geistkrank. Das ist nicht mal dritte Liga gefühlt in Deutschland.
Das ist gerade mal so vielleicht dritte Liga bei uns in Deutschland.
Ja, doch dritte Liga.
Und Martin, ich glaube auch tatsächlich, dass Bodø Glimt weiterkommt. Und ich würde sie auch jetzt gönnen.
Ja.
Haben sich auf jeden Fall verdient.
Und dann haben wir noch Brügge 3-3. Sehr, sehr dramatisches Spiel gegen Atletico Madrid.
Ja, das ist wirklich auch eine große Überraschung. Ich sage aber, Atletico Madrid wird das jetzt im Rückspiel machen.
Ist halt auch in Madrid. Das
ja, und gönnen, ich weiß nicht, ich habe zu beiden jetzt nicht wirklich einen Bezug, also gönnen will ich es wahrscheinlich keinem.
Gut, dann kommen beide nicht weiter, sagst du. Ja, die Aufstellungen für das Spiel sind auch schon draußen. Ademola Lookman sehe ich gerade, ist auf der Bank unter anderem. Und Griezmann auch. Naja, wir können ja im Verlauf des Podcasts nochmal ab und zu mal reinschauen, wie es dort gerade so steht. Ansonsten war es das zur Champions League. Und was ich hinzufügen kann, ich bin mir auch sicher, dass Leverkusen und Dortmund weiterkommen.
Ja.
Und beim Rest ist es mir fast egal.
Was schützt du Leverkusen-Dortmund?
Dortmund gewinnt in Italien 1-0 und Leverkusen spielt auch 1-1, wie du gesagt hast.
Okay, sehr spannend.
Alright, das war's zum internationalen Fußball.
Können wir direkt weitermachen mit... den nationalen Fußball mit Bundesliga.
Mhm, gerne.
Und können direkt am Freitagabend reinstarten. Da hat nämlich Mainz gegen Hamburg gespielt, das 1-1 geendet ist. Amiri hat mal wieder getroffen, so wie immer.
War es ein Elfer aber? Nee, ne?
Ich glaube, diesmal war es kein
Elfer. Ich glaube, seit langer Zeit mal wieder kein Elfmeter.
Ja, und in der zweiten Halbzeit hat dann Fabio Vera durch einen abgefälschten Freistoß das 1-1 gemacht.
Ganz schöner Kullerball gewesen dann im Endeffekt. Ich weiß nicht, du hast das Spiel nicht geschaut, ne?
Ich habe nur die Highlights geguckt.
Hast okay. du? Ich habe es auch nicht schauen können, aber so wie ich es mitbekommen habe, haben sich da sehr, sehr viele beschwert, dass am Ende noch 11 Mainzer auf dem Platz standen. Also unter anderem der Dauerkandidat auf rote Karten, Dominik Kohr, hat ja unter anderem Muheim noch im gegnerischen, sondern im eigenen Strafraum umgetreten. Nee, andersrum. Im gegnerischen Strafraum umgetreten und dort getroffen. Das heißt, es wäre sowieso kein Elfmeter gewesen, aber es wäre womöglich die gelb-rote Karte gewesen.
Ich sag, das hätte man auf jeden Fall abpfeifen müssen und ich würde sagen, auch gelb gehen können, also gelb-rot dann.
Und der wurde ja dann auch ausgewechselt direkt in der 59. Minute, also Chor, also den haben sie dann schnell runtergenommen. Und danach in einem Interview, dass Muheim die Mainzer als Tretertruppe bezeichnet, fand ich auch schon wieder lustig. Danach wurde Tietz damit konfrontiert, hat gesagt, ja, hier Muheim meint er, ihr seid so eine Tretertruppe, wie hast du das aufgefasst? Und Tietz meinte dann so, ja, die Hamburger haben genauso gespielt und es war einfach ein intensives Duell. Glaubst du, wir haben hier jetzt eine neue Fanfeindschaft, ein neues Duell, Mainz gegen den HSV?
Ich glaube, es liegt vor allem an Dominik Kohr, dass der gar keinen guten Stand in der Bundesliga hat, bei den Spielern und bei den Fans. Und deshalb kommt er gar nicht gut rüber und das fährt sich ein bisschen schlecht auf den Verein ab.
Ja. Aber auch Silas war ja stark gelb-rot gefährdet. Der hat unter anderem Capaldo dann spät in der ersten Halbzeit noch komplett, also für mich sah es aus, als hätte er ihn so gestempelt, fast Höhe Schienbein.
Ja, das finde ich, hätte man auch auf jeden Fall abpfeifen müssen und vielleicht sogar rot geben müssen.
Und ja, er hatte ja sogar schon gelb.
Ja.
Also da, den haben sie auch direkt zur Halbzeit rausgenommen. Also da wusste Urs Fischer auf jeden Fall, ey, das könnte hier eng werden mit 11 Mann. Aber es hat geklappt. Hamburg holt in Mainz aber tatsächlich mal wieder einen Punkt und sind somit seit 6 Spielen ungeschlagen.
Also Mainz ist wirklich der Urs Fischer-Effekt. Der läuft so super.
Nee, ich habe gerade, also ja, das stimmt auch, aber ich meinte gerade, HSV ist 6 Spiele am Stück
ungeschlagen. Ach so, ja. Und Mainz aber, glaube ich, auch 6 oder 7 Spiele tatsächlich.
Also Mainz hat ja verloren gehabt gegen Dortmund 4-0. Aber davor haben sie es ganz ordentlich gemacht. Ja.
Allgemein, seitdem Urs Fischer da ist, läuft sehr, sehr gut.
Ja, seitdem Urs Fischer da ist, haben sie erst ein Spiel verloren, glaube ich. Und das war gegen Dortmund.
Das war gegen Dortmund, das Spiel.
Genau. Aber beide Teams sind momentan dabei, sich unten rauszukämpfen. Im Vergleich zu anderen Teams, über die wir gleich noch reden, läuft
das... Ja, Mainz ist jetzt 3 Punkte vom 16. Platz entfernt und Hamburg tatsächlich 7.
Ja.
Das ist schon sehr, sieht gar nicht so schlecht aus, muss man ehrlich sagen.
Ja, also ich bin mir eigentlich auch sicher, dass die beiden nicht absteigen werden, aber so sicher kann man sich da gar nicht sein, denn unter anderem gab es noch andere spannende Duelle am letzten Spieltag, wo auch Abstiegskandidaten gestruggelt haben. Wolfsburg hat mal wieder verloren, und zwar zu Hause, 2-3 gegen Augsburg. Ja, absolut die Krise, ich bin gespannt, wie lange der Coach noch da ist. Es sah erst gut aus für Wolfsburg, obwohl Maximilian angeschlagen gefehlt hat, haben geführt und dann der Claude-Maurice-Effekt wieder zugeschlagen.
Ja, ich finde es überhaupt so krass überraschend. Wolfsburg hat eigentlich qualitativ keinen schlechten Kader und die kriegen da einfach wirklich, man muss es ehrlich sagen, gar nichts hingeschissen und verlieren ein Spiel nach dem anderen. Also ich verstehe nicht, was bei den Wolfsburgern los ist. Wolfsburg hat sogar geführt mit Yannick Gerhardt vor der Pause mit 1-0. Und bei Augsburg hat sogar ein neuer Transfer, ein junger Spieler, Rodrigo Ribeiro, zum ersten Mal gestartet in der Startelf und direkt getroffen, den Ausgleich erzielt zum 1-1. Shogai bei Wolfsburg, Wintertransfer, auch sein erstes Saisontor. Hast du das Tor gesehen?
Er hat ihn so reingestolpert fast.
Ja, das sah für mich ein bisschen mehr Glück als Können aus, aber...
Hey, Tor ist Tor.
Tor ist Tor, 2-1 für die Wolfsburger. Wolfsburg hat sogar wieder geführt. Und dann in der Schlussphase gibt es Wolfsburg noch komplett aus der Hand. Grigoric kommt rein für Ribeiro, trifft zum 2-2.
Elfmeter, ja.
Und dann Rex Bejay in der Nachspielzeit, 3-2.
Vor allem, ich habe gesehen, dass der Vater von Rex Bejay und die Familie absolute Wolfsburg-Fans sind. Und dass er dann sozusagen late noch gegen den Verein seiner Familie trifft. Ich glaube, da war man auch zwiegespalten, weil man ist natürlich stolz auf den Sohn, aber auf der anderen Seite... Also wenn mein Sohn gegen Hertha treffen würde, wüsste jetzt auch nicht, wie ich mich fühle. Naja, Wolfsburg ist weiterhin am Struggeln.
Bei Augsburg läuft es auch gar nicht so schlecht, ne?
Ja, die machen das ordentlich. Augsburg mittlerweile auf Platz 10. Punktgleich mit Union auf Platz 9. Also die sind auf jeden Fall da unten aus dem ganz tiefen Keller raus. Wer auch definitiv nicht im Keller ist momentan, sind die Unioner, die es weiterhin sehr eklig machen, so wie sie es eben können. 1-0 gewinnt man zu Hause gegen Leverkusen, mal wieder als absoluter Underdog ins Spiel reingegangen und trotzdem hat der Goats aller Goats mal wieder das Spiel entschieden für die Bremer. Isam, ganz, ganz, ganz schnelles, wer bin ich? Ich habe so viele Tore in dieser Saison geschossen wie in den letzten 6 Jahren Bundesliga zusammen.
Rani Khedira.
Rani Khedira. Seit 2019, also 2019-20 in der Saison, ist Union aufgestiegen. Seitdem, alle Saisons zusammengerechnet, hat er nicht so viele Tore geschossen, wie jetzt in dieser Saison bis jetzt schon.
Genau, so ist das. Also diese Saison hat er seinen absoluten Durchbruch, was Tore schießen angeht.
Immerhin, ja. Also seinen Durchbruch hat er, weiß ich nicht, wie alt ist denn der eigentlich? Der ist schon ziemlich...
Ich glaube, der müsste Ü30 sein, also wahrscheinlich 30, 31.
Ja. Also, aber wie du sagst, offensiv ein absoluter Durchbruch. 5 Tore, ich glaube im DFB-Pokal auch noch eine Vorlage. Ja, der hat gerade seine Mannschaft auf dem Rücken und bei dem Tor, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, das war... Das
war gerade nicht im Kopf.
Da sah Andrich ziemlich schwach aus.
Ach ja, das war ein langer Ball und Andrich und Khedira hatten so einen Zweikampf und Andrich hat ihn nicht richtig abgeschirmt.
Ja, ich glaube, es war auch so ein bisschen so eine Misskommunikation mit Blaswig von Andrich und dann, ja... Lupft ihn Rani Khedira ziemlich frech über den Torwart.
Genau, und so wie ein Stürmer hat er das perfekt gemacht.
Ja, und er hat jetzt in der Bundesliga mit Ansa zusammen die meisten Tore der Unioner. Dahinter kommt Döki mit 4 Toren. Mhm. Also es ist auf jeden Fall interessant, wer so bei den Unionern trifft. Aber sie gewinnen mal wieder und sind weiterhin aus der Abstiegszone raus auf Platz 9.
Ja, Platz 9, 8 Punkte Abstand meine ich. 8 Punkte Abstand auf St. Pauli, die 20 Punkte haben. Nochmal zur Korrektur, Mainz hat 2 Punkte Abstand auf den 16. und Hamburg hat 6 Punkte Abstand.
Du meinst 3 und 7, ne?
Genau so. Ja. Und was mich halt weiterhin wundert oder nicht wundert, ist eben Leverkusen, die wirklich für mich auch ein bisschen so eine Wundertüte sind. Bei denen kann man es mittlerweile nicht mehr so richtig einschätzen, gegen wen sie gewinnen und verlieren. Jetzt gegen Union verloren, war für mich eine große Überraschung nach dem starken Champions-League-Spiel.
Auf jeden Fall, genau das wollte ich auch sagen. In der Champions League hat man sich gut präsentiert. Jetzt verlierst du gegen Union und rutschst von Tabellenplatz, ich glaube, 4 auf 6 runter. Hm. Ja, es ist schwer. Also bei Leverkusen ist wortwörtlich gerade eine Wundertüte und irgendwie eine Achterbahnfahrt. Welches Spiel nehmen wir als nächstes in Angriff?
Lass uns das Traum oder das Tor des Jahres
gerne
darüber reden. Köln spielt 2-2 gegen Hoffenheim. Und hat 1-0 geführt durch ein Weltklasse-Tor. Wirklich Tor des Jahres wahrscheinlich von Ragnar Ache.
Ja, also das ist vielleicht ein Puskas-Award. Der Mann steigt in die Luft und nagelt den Mann mit einem perfekten
Fall. Wie CR7 damals, ungefähr im Champions-League-Finale.
Ja, ungefähr. Nee, aber es ist wirklich krass. Also seit Ragnar Ache, der ist jetzt, glaube ich, seit 7-8 Spielen in der Startelf bei den Kölnern, ist durchgehend fit endlich mal. Mhm. Und so eine Strafraumpräsenz, so eine Athletik, und so eine Klasse, er ist ja so eine klassische Neun irgendwie, weißt du, es gibt mittlerweile so viele Neuner, auch in der Bundesliga, die gar nicht mehr dieses alte, sag ich mal, alte Role, diese alte, wie nennt man das, so ein Blueprint haben von einem richtigen Stürmer. Also ist klar, es gibt noch Harry Kane, aber selbst der lässt sich teilweise zurückfallen wie ein Sechser oder ein Zehner. Es gibt viel mehr mittlerweile so eine Amuras und kleine wuselige Leute, die da vorne rumrennen. Und Ragnar Ache ist momentan einer, der dort eben einfach mal in der Luft steht und die Bälle so reinhauen kann, wie er möchte. Die Größe mit der Präsenz, mit der Athletik, ich habe mir den offiziellen Kickbase-Podcast angehört, vorgestern, glaube ich. Und dort kam schon so ein ganz kleiner Hot-Take. Vielleicht ist der was für Julian Nagelsmann. Okay, das finde ich jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber lustig gedacht, weil eigentlich ist der echt krass. Also wenn er fit bleibt, dann ist er auf jeden Fall einer der besseren Stürmer in der Liga momentan.
Ja, das ist nochmal eine andere große Diskussion.
Ja.
Weil es gibt auch viele wirklich gute Stürmer, die wir mittlerweile alle so in den Top sind und zu Diskussionen sind.
Ja.
Auf jeden Fall. Das ist da sehr schwierig. Aber wirklich Weltklasse-Tor und er macht wirklich eine gute Saison, Ragnar Ache.
Ja.
Kabak trifft auch irgendwie gefühlt fast jedes Spiel, wo er startet für Hoffenheim, hat mega getroffen.
Das ist wirklich geistkrank. Also jedes Mal, wenn Hoffenheim trifft, ist er irgendwie da irgendwie auf dem Scoresheet.
1-1 hat er gemacht in der 45. Und Kramaric trifft auch gefühlt jetzt die letzten Spiele.
Der Rückrunden Kramaric, unglaublich.
60. Minute 2-1 und dann hat Said Elmada, hat mal wieder ein paar Minuten bekommen endlich und sorgt sogar für das 2-2 dann noch.
Ja, Said Elmada hat ja Tor und Vorlage gemacht.
Genau, so ist es.
Durfte endlich mal wieder von Anfang an ran und ja, hat seine Chance genutzt. In der Rückrunde ja bis jetzt noch keinen einzigen Scorer gesammelt und das waren die ersten beiden. Ja. Wünschen wir uns natürlich, dass das so weitergeht.
Und bei Elmada, die Statistik von ihm ist so gut, das fällt euch gar nicht auf. Er hat jetzt diese Saison 8 Tore, 4 Vorlagen, aber wir müssen bedenken, er spielt ja kaum. Also was heißt kaum, aber er spielt nicht
wirklich viel. Er kriegt nicht viele Startelf-Einsätze.
Er hat, glaube ich, 1200 Minuten. Das sind ungefähr so 11 Spiele, die er quasi durchgespielt hat.
Er hat 23 von 23 Einsätzen und stand davon nur 10 Mal in der Startelf.
Ja, 1100 Minuten hat er.
Das ist krass.
Das ist, Das ist nicht so viel, wenn man sich das so bedenkt. Und er quasi hat er dann mindestens in jedem Spiel eine Torbeteiligung. Das ist wirklich nicht schlecht für einen 18-Jährigen, ist er, glaube ich. 19 Jahre alt ist er sogar.
Ja, ist natürlich auf jeden Fall ein großes Talent. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich sehe, dass er mal wieder trifft und das scored. Gut, dann haben wir noch ein Spiel in der Konferenz. Deine Bayern gewinnen zu Hause 3-2 gegen Frankfurt. Ich glaube, so viel ist da gar nicht zu erzählen. Die Bayern machen es ziemlich trocken zum 3-0 und schenken sich dann zwei ganz schöne Eigentore fast schon ein.
Pavlovic nach einer Ecke, die nicht gut geklärt worden ist, hat das 1-0 gemacht. Dann Kane, das 2-0.
Und Kane mit dem linken Fuß, wunderbarer Treffer zum 3-0.
Das auch noch.
Ganz kurz, bevor du auf die anderen Tore zu sprechen kannst. Mittlerweile kann ich gar nicht mehr dran zweifeln, Kane muss momentan der beste Stürmer der Welt sein, oder?
Ja, natürlich. Sage ich auf jeden Fall.
Also diese Abschlussqualität
ist unglaublich. Er ist nicht nur der beste Stürmer, ich sage, er ist... Ich wollte gerade sagen, er ist der beste Spieler. Könnte man auf jeden Fall sagen, ja.
Naja, es gibt immer noch Julian Brandt und Leroy Sané. Und es gibt immer noch Fabian Reze, aber danach könnte Kane...
Er ist auf jeden Fall ganz oben mit in der Diskussion dabei. Ich glaube, jeder hat ihn mittlerweile auf dem Schirm. Und wenn Bayern die Champions League gewinnt,
genau, das wollte ich auch
ist sagen. Er eigentlich Nummer 1 bei unserem Kandidat. Mehr muss man nicht sagen.
Oder Olise, ne? Kommt auf an,
wer da Olise spielt auch wirklich eine Weltklasse-Saison.
Ja.
Denkst du, dass Harry Kane den Bundesliga-Rekord von Robert Lewandowski einstellen wird diese Saison?
Den Torrekord?
Den Torrekord, ja.
Was war nochmal von Lewandowski?
Meine 41 ist der Torrekord.
Also ich weiß, Kane steht jetzt bei 28 Toren.
Und er hat jetzt noch?
Er hat noch, das war jetzt Spieltag 23. Tore, genau. Also er hat noch 10 Spiele, ne?
Genau.
Ne, 11 sogar. Jetzt warte ich mal kurz.
Ja, er hat noch 11 Spiele. 24.
Das heißt, er müsste in 11 Spielen 13 Tore machen, um das auszugleichen.
Um ihn gleichzuziehen, genau. Das kann er auf jeden Fall schaffen.
Ich sage, er schafft es. Ich sage, er macht das.
Wie viel glaubst du, macht er?
Harry Kane macht genau 42 Tore.
Okay.
Auch ganz entspannt, eins drüber. Ich würde es mir wünschen, ich habe ihn im Kickbase-Team. Er hat jetzt die letzten drei Spiele am Stück jeweils einen Doppelpack gemacht. Also wenn er so weitermacht, dann schafft er es.
Also in der 68. hat er das 3-0 gemacht, das Wunderschöne.
Ja.
Dann hat er in der 77. einen Elfer verursacht.
Mhm.
Für mich auch war es ein Elfer, ganz klar.
Habe ich nicht gesehen, ne.
Hat ihn, glaube ich, vom Fuß einfach voll... ich glaube, er hat
gegen... Er hat ihn so in die Wade getroffen, oder
ja,
so
habe ich genau gedacht. So. Ja. Johnny Burkhardt, ich muss ehrlich sagen, gar nicht mitbekommen, dass er wieder fit ist. Also, dass er wieder spielbereit ist.
Sein erster Einsatz jetzt, glaube ich, seit langer Zeit wieder. Ja.
Aber ich wusste nicht mal, dass er sogar im Kader ist. Also, kam rein. Frankfurt hat überhaupt ohne Stürmer gespielt, ne? Die haben ja mit Dahoud so als falschen Neun gespielt.
Bei Kali Moindo wurde er, glaube ich, auch nur eingewechselt, weil er erst auch aus der Verletzung kam.
Also, Burkhardt hat auf jeden Fall das 3-1 gemacht, den Anschlusstreffer. Da war schon so ein bisschen Euphorie vielleicht ein bisschen wieder in der Luft. Frankfurt war da wieder ganz gut dabei.
Ja.
Hat dann gut gepresst.
Ja.
Und dann kam die Situation zum 3-2.
Mhm.
Und da ist jetzt meine Frage an dich, wie würdest du die Schuld einteilen? Also Obig passt so auf Kimmich, alles war im Bedrängnis, Frankfurt ist am Pressing. Kimmich hat lange den Ball und spielt ihn dann am Ende, nicht halb hoch, aber ganz ekliger, schlechter Pass in den 16er, in dem Fünfer fast, zu Kim. Kim kommt mich entgegen, Kalimuendo presst und ja... Kim schießt Kalimuendo an und der Ball landet im Tor.
Also für mich, und das geht entgegen der Bewertung von Kickbase und dem meisten, was ich bis jetzt gelesen habe, hat für mich Kim kaum eine Schuld, ehrlich gesagt. Mhm. Du sagst richtig, er kommt dem Ball nicht gut entgegen, aber alleine, dass Kimmich diesen Ball dahin spielt, also das ist ja gefühlt das Erste, so ich habe nie im Verein gespielt, aber selbst mir wurde das in der Schulmannschaft beigebracht, spiel hinten den Ball nicht in die Mitte, also spiel ihn nicht durch den 16er. Genau. Das ist als das Erste, was du lernst, und das weiß Kimmich. Und den Ball auf der Höhe so reinzuspielen, obwohl Obig, die kurze Passstation ja auch anbietet, Obig war wirklich ready, den Ball wegzuhauen, ist Wahnsinn. Und deswegen ist da für mich die größte Schuld bei Kimmich. Finde ich auch krass, weil zum Beispiel bei Kickbase hat Kimmich nicht Fehler vor Gegentor bekommen.
Ja, das ist, glaube ich, auch schwierig. Eigentlich hätte es eher Kimmich bekommen müssen. Vielleicht sogar beide einfach.
Du meinst er und Kim?
Ja, er und Kim.
Ja.
Ich sage, Kimmich ist... 70-80% Schuld und Kim ist die restlichen 20-30% Schuld. Weil Kim ist auch wirklich gar nicht entgegengekommen. Aber ich sehe auch wirklich eher die Schuld bei Kimmich, weil eigentlich so ein Pass spielst du eigentlich nicht.
Ja.
Das ist wirklich sehr fatal gewesen. Ja. Am Ende ist es aber noch gut gegangen. Das 3-2 sieht halt schöner für Frankfurt aus, als es eigentlich war, weil Bayern hat wirklich klar dominiert. Und am Ende des Tages hat Bayern auch die 3 Punkte geholt. Und ja, wir kommen jetzt zum direkten Meisterschaftskonkurrenten, in Anführungszeichen kann man ja sagen.
Ja, ja.
Wahrscheinlich seit dem Spieltag nicht mehr. Oder seit dem Spieltag ist das klar, dass das nicht mehr ist.
Ja, Leipzig macht das sehr gut. Man geht zu Hause 2-0 in Führung. Zweimal Baumgartner, der weiterhin eine Wahnsinns-Saison spielt.
Diomande und Raum, die Vorlagen, die auch beide eine Wahnsinnssaison spielen.
Ja, vor allem wieder Diomande, wie er Riasson da abkocht, echt Wahnsinn. Also schon echt stark. Dann ist das 2-1 so ein doofes Eigentor von Romelu. Der Mann trifft seit irgendwie 5-6 Spielen nicht ins gegnerische Tor, aber macht dann ein Eigentor, ist auch verrückt. Mhm. Und dann macht Fabio Silva sein erstes Bundesliga-Tor, was ich ihm auch sehr gönne. So, ich freue mich sehr für ihn gefreut. Aber ich fand den Jubel nach dem 2-2 stark übertrieben, weil so safe, der freut sich so, ey, endlich habe ich hier mein Tor, und das verstehe ich auch zu 100%. Aber du bist Dortmund und dein Kapitän, beziehungsweise einer deiner wichtigsten Spieler, Nico Schlotterbeck, hat, ist er der Kapitän? Nee, ne?
Er ist nicht, also Emre Can ist der Kapitän.
Ah, stimmt. Und
Schlotterbeck ist, glaube ich, Nummer 2.
Ja, Schlotterbeck hat auf jeden Fall so ein bisschen Anspruch darauf gesagt, ey, wir sind hier Nummer 2 in Deutschland, wir wollen aber auch die Bayern irgendwie einholen. Und dann machst du ein spätes 2-2 und du weißt, damit hast du den Abstand vergrößert. Du warst vorher 6 Punkte in der Bayern, jetzt bist du 8 Punkte in der Bayern. Mhm. So, klar, immerhin keine 9, weil du holst einen Punkt durchs Unentschieden. Aber Fabio Silva und die Dortmunder und auch Kovac jubeln da wirklich, als hätten die da irgendwie die Champions League gewonnen. Das habe ich nicht so ganz verstanden, weil eigentlich muss der Anspruch jetzt sein, ey, wir wollen die Bayern einholen, die kommen nächste Woche zu uns. Wir müssen bis dahin alles gewinnen, weil dann sind es vielleicht nur noch 3 Punkte.
Und selbst wenn Dortmund jetzt nächste Woche gegen Bayern gewinnt, sind es immer noch 5 Punkte. Dann,
jetzt sind es 5 Punkte, sonst wären es 3 gewesen.
Genau so ist es.
Und es wären ja auch fast 3 gewesen. Am Ende hat Julian Brandt noch die große Chance gehabt aufs 3-2 spät.
Er hätte rüberlegen müssen auf Adeyemi, finde ich. Also
ja.
Er war komplett frei in
der Oder Welt. Platzierter abschließen, es war auf jeden Fall tough. Und deswegen habe ich da die Reaktion nicht so ganz verstanden. Das hat mir wieder das Gefühl gegeben, dass die ganze Mannschaft doch nicht so krass ans Meisterschaftsrennen glaubt, wie es nach außen kommuniziert wurde.
Oder die Mentalität der Spieler ist einfach nicht... Jetzt kommt wieder die Mentalitätsfrage. Ist einfach nicht auf Meisterschaft ausgerichtet.
Ja,
das ist halt eine große Frage.
Ich weiß, dass Maxi Bayern und Schlotterbeck Lust haben, Meister zu werden. So viel wissen wir. Naja, Leipzig ansonsten das gut gemacht. Am Ende hat man sich jetzt zweimal da... die 2 Tore eingeschenkt oder einschenken lassen. Aber ansonsten machen sie es weiterhin solide. Sprechen wir noch schnell über den Sonntag.
Genau so.
Freiburg gewinnt 2-1 zu Hause gegen Gladbach. Sehr, sehr unspektakuläres Spiel. Matanovic hat mal wieder getroffen. Bei Gladbach läuft es weiterhin gar nicht gut. 22 Punkte, nur 2 Punkte vor dem Relegationsplatz. Also die und Wolfsburg, über die wir gleich sprechen, plus Bremen, sind für mich die absolut größten Enttäuschungen in dieser Saison. Hast du noch was zu dem Spiel?
Eugen Polanski ist am Wackeln, sage ich, bei Gladbach. Also könnte wahrscheinlich entlassen werden. Ginter hat getroffen. Matanovic, hast du gesagt, hast bereits getroffen.
Und Tabakovic
bei Gladbach. Ich glaube, das war sein 11. Saisontor. Ich meine, Gladbach hat 26 Saisontore. Das heißt, er hat fast die Hälfte der Tore von Gladbach gemacht. Und du musst dir vorstellen, Tabakovic war ein Last-Minute-Transfer, weil sich Kleindienst verletzt hat.
Ne? Ja, das ist wirklich verrückt. Und was auch verrückt ist, dass tatsächlich Kevin Stöger mal wieder eine Torbeteiligung gesammelt hat.
Das ist auch, ja.
Hat ja noch die Vorlage geliefert auf Tabakovic. Seine letzte Torbeteiligung war letzte Saison am 30. Spieltag. Also der Mann ist wirklich komplett außen vor. Kaum zu glauben, dass der mal so the man war bei Bochum und auch zunächst bei Gladbach. Also der Mann ist wirklich ja gar nicht mehr in der Rotation.
Ja, im hast du dazu noch was?
Nee, mach gerne das nächste Spiel.
Im Abstiegskampfduell zwischen Pauli und Bremen hat sich St. Pauli durchgesetzt. Ich hätte wirklich gedacht, dass Bremen nach diesem Bayern-Spiel, ich fand, die Ansätze waren gut, irgendwie ein bisschen die Kurve schafft. Aber am Ende des Tages hat Pauli dann auch einfach verdient 2-1 gewonnen. Und es war wirklich wieder nichts bei Bremen.
Ja, ich bin wirklich ratlos. Und ich bin auch wirklich, ich habe null Vertrauen in die Bremer. Komme ich auch gleich zu sprechen wenn wir über den kommenden Spieltag reden. St. Pauli macht das zu Hause solide, obwohl man auch sagen muss, das 1-0 fällt durch einen absoluten Torwartfehler von Backhaus. Der lässt den komplett
durchrutschen. Wäre das nicht passiert, vielleicht wäre es, keine Ahnung, was passiert wäre dann, aber schon sehr, sehr bitter für die Bremer.
Das 1-1 dann vom eingewechselten Milosevic, das ist so ein Chaos-Flipper durch den Strafraum, und Milosevic haut ihn dann rein. Und dann noch das 2-1 von Furita, der es gut macht, der sowieso einer der besten Spieler ist bei St. Pauli, absoluter Leistungsträger. St. Pauli hat das Ding zu Hause verdient gewonnen, und bei Bremen muss man sich echt Sorgen machen. Die sind jetzt momentan auf Tabellenplatz 17, also direkter Abstiegsplatz. Klar, das ist alles eng, die sind jetzt auch nur 3 Punkte hinter Platz 13, also da sieht man mal, wie eng das ist. Aber es läuft gar nichts, gerade offensiv, aus den letzten 6 Spielen, glaube ich, nur 2 Tore oder so. Und ich sag's so, wie es ist, selbst im kommenden Spiel zu Hause gegen Heidenheim, gegen Platz 18, sehe ich sie nicht unbedingt als klaren Favoriten. Also da läuft gar nichts.
Also ich sage, was bei Bremen jetzt, ja, also nächstes Spiel, eigentlich war es schon dieses Spiel, aber nächstes Spiel müssen sie alles gewinnen. Also jetzt die nächsten Spiele bei Bremen, da muss alles oder nichts kommen. Sie spielen als nächstes gegen Heidenheim, dann Union Berlin, dann Mainz, dann Wolfsburg. Das sind alles mehr oder weniger direkte Konkurrenten. Vielleicht Union Berlin ein bisschen ausgeklammert.
Ja.
Aber alle anderen drei Vereine spielen gerade um den Abstieg wie Werder Bremen. Und da muss alles kommen.
Und es sind auch alles Vereine, wenn du über eine normale Bremer Saison sprichst. Klar, da gab es immer Auf und Ab. Bremen war noch nie ein wirklich stabiles Team in den letzten Jahren. Aber es sind trotzdem eigentlich Vereine, wo du sagst, da kann man sagen, die Bremer sind der Favorit oder können hier mit Punkten rechnen. Aber diese Saison ist das bis jetzt gar nicht so. Und jetzt ist die Frage, kann man das ändern?
Das Problem ist, am Ende der Saison oder das restliche Programm ist ja auch noch schwer. Abseits davon jetzt. Du hast noch Leipzig, du hast noch Köln, Hamburg, Stuttgart. Du hast auch Hoffenheim und Dortmund.
Das sind taffe Gegner noch, zu 100%. Und was das Ganze auch nicht leichter macht, ist, dass Heidenheim zu Hause einen Punkt holt gegen Stuttgart. Man gewinnt, das Spiel geht 3-3 aus, höchst dramatisch. Also es war wirklich ein richtig geiles Spiel. Ich habe es mit den Stuttgartern gehalten, weil ich in Kickbase 3 Stuttgarter aufgestellt hatte. Aber alleine dieses Drama mitzubekommen, hat sich gelohnt. Es ist das einzige Spiel, was ich in diesem Spieltag komplett gucken konnte. Ich war am Wochenende unterwegs und kam dann Sonntagabend zurück, habe mich 19:30 Uhr noch davor gesetzt. Dingchi macht das gut, absoluter Leistungsträger bei den Heidenheimer momentan und Hoffnungsträger. Ibrahimovic macht sein erstes Saisontor mit einem Elfer und ansonsten trifft noch Conte mit seinem ersten Treffer für die... es war Sirlot Conte, sorry, ich habe gerade die beiden Contes verwechselt, aber Conte mit seinem Treffer zum späten 3-2, bevor dann Undav die Stuttgarter nochmal rettet. Führig und Mittelstädt hatten davor getroffen für die Stuttgarter. Also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr hitziges Spiel gewesen und ich weiß ganz genau, dass Hoeneß sich das so nicht vorgestellt hat. Man spielt jetzt als Stuttgart unter der Woche, nachdem man bei Celtic, ich glaube 4-1 gewonnen hat, zu Hause gegen Celtic. Das heißt, es wird nochmal ein bisschen rotiert, aber an sich Stuttgart gut unterwegs und dann so ein 3-3 in Heidenheim. Das hat man sich anders vorgestellt.
Es waren irgendwie heute alle Bundesliga-Vereine, die international gespielt haben letzte Woche, ein bisschen wackelig. Stuttgart hat wirklich, ich habe das Spiel gegen Celtic geguckt, die waren wirklich so gut gespielt. Dortmund habe ich auch live geguckt, haben Atalanta wirklich komplett dominiert. Atalanta war richtig schlecht drauf und Leverkusen war auch super drauf. Und alle haben jetzt heute oder dieses Wochenende deutlich gestruggelt.
Ja, das ist tough, also du hast vollkommen recht. Und vor allem Stuttgart ist ja gerade auf Tabellenplatz 4. Jetzt 3 Punkte hinter Hoffenheim, sonst wäre es nur ein Punkt. Also es geht ja wirklich um die Champions-League-Plätze da oben. Dortmund und Bayern haben sich so ein bisschen abgesetzt, aber Hoffenheim, Stuttgart und Leipzig und wenn man auch noch Leverkusen reinwerfen möchte, die betteln sich da um Tabellenplatz 3. Da zählt jeder Punkt.
Das ist wirklich sehr, sehr spannend da oben, den Kampf um die Champions-League. Es sind 5 Vereine, die quasi um 3 Plätze da kämpfen.
Ja. Ganz schnelle Frage, wer steigt ab?
Wer steigt ab? Ich glaube, für alles klar, Heidenheim ist Nummer 1 Abstiegskandidat und dabei bleibe ich auch. Ich würde mir wirklich wünschen, dass Bremen oben bleibt und ich würde mir wünschen, dass Gladbach oben bleibt, Köln und Hamburg sowieso. Das heißt für mich, ich hoffe, dass es Pauli, Wolfsburg oder Mainz wird, einer von den dreien, zwei von den dreien müssen herunter. Dann sag ich wahrscheinlich, schwer. Ich sag realistisch, Heidenheim, Pauli und Relegation Wolfsburg, sage ich.
Okay, krass, ja. Aber würde ich
sagen. Bremen schaff's. Ich sag, Bremen wird Relegation. Nein, so wird das.
Ich sage, das ist genau so. Heidenheim 18, Pauli 17 und Bremen auf der 16. So. Aber es wird schwer. Und vor allem bin ich sehr gespannt, wie Wolfsburg sich da nochmal rausholt. Weil bei den anderen, bei Mainz und Gladbach, da sehe ich es einfach nicht. Aber bei Wolfsburg ist wirklich mittlerweile gar kein Ansatz mehr vorhanden. Wie du schon gesagt hast, die haben eigentlich das Geld, die haben die Qualität an Spielern und trotzdem kommt nichts. Ich weiß gar nicht, was man da noch jetzt groß verändern soll, damit es mal klappt.
Wolfsburg hat auch die zweitschlechteste Defensive der Liga mit Frankfurt zusammen. Beide haben 49 Gegentore.
Das ist verrückt.
Und Heidenheim hat gerade mal 51, also ja, ganz knapp dran. Also Wolfsburg und Frankfurt defensiv auch nicht so gut aufgestellt.
Ja, die Stimmung da unten ist im Keller. Sieht man auch daran, dass die Bremer nach dem Spiel in St. Pauli zu ihren Fans gehen wollten, in die Kurve, und von den Fans weggeschickt wurden. Die wollten die Mannschaft nicht sehen. Das habe ich auch noch nie gesehen. Also die sind extra nach Hamburg gefahren, nach St. Pauli, um die Mannschaft zu unterstützen. Dann kriegt man da 2-1 auf den Deckel. Die Mannschaft will sich bedanken, dass die Fans gekommen sind, aber die Fans schicken sie weg. Das ist schon hart.
Das läuft gerade, sieht gar nicht gut aus
bei denen. Das ist ein Statement. Und jetzt spielt man eben am nächsten Spieltag zu Hause gegen Heidenheim. Aber darüber reden wir gleich. Hast du noch was zum letzten Spieltag?
Das war wirklich schon ein guter Abschluss. Ich hätte noch was anderes allgemein zur Bundesliga.
Ja.
In der letzten Folge hast du nämlich Sommertransfers gerankt. Und zwar von den Vereinen Hamburg, Dortmund und Bremen, die wir gerade genannt haben. Und ich habe dir diesmal 3 weitere Vereine mitgebracht.
Alright.
Fangen wir mal an mit Freiburg. Ich habe drei Vereine mitgebracht. Freiburg ist der Nummer 1 Verein. Das sind jetzt Sommerneuzugänge hauptsächlich.
Also es geht jetzt um Spieler, die schon seit diesem Sommer gewechselt sind. Ja. Genau.
Diesen Sommer in dieser Bundesliga-Saison gewechselt sind zu SC Freiburg. Der erste Spieler ist Yuito Suzuki.
Ja.
Ist für 10 Millionen gekommen von Brøndby.
Also wird es jetzt eine Schulnote, oder?
Ja, Schulnote von 1 bis 6. 1 natürlich sehr gut und 6, ja.
Anfang war sehr schwach, kaum sehr Spielzeit schlecht. Und wenn er gespielt hat, dann viele Chancen vergeben. Dann in der Europa League aufgeblüht und dann auch in der Bundesliga gut gespielt. Insgesamt, weil er für mich auf der 10 mittlerweile der beste Mann ist, weil man Sambia meistens auf der 6 oder auf der 8 spielt, für mich eine 2, eine glatte 2.
Würde ich zustimmen. Finde ich auch so absolut stabiler Transfer gewesen. Jetzt kommt...
Auch leider gegen Hertha im DFB-Pokal ein gutes Spiel gemacht.
Ja. Jetzt kommt Irie, 20 Jahre alt, für 8,5 Millionen gekommen.
Ja, hat ja den Saisonbeginn oder die ganze erste Saisonhälfte verpasst aufgrund des Afrika-Cups und einer Malaria-Krankheit. Das ist auf jeden Fall verrückt. Ach.
Habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, er hatte Malaria tatsächlich.
Okay.
Jetzt ist er fit und hat jetzt ein, zwei Einsätze bekommen. Hat jetzt auch vielleicht am Wochenende Startelf-Chancen, weil Bestler ja ausfällt.
Mhm.
Also 50-50 er und Scherhand. Aber bis jetzt hat er noch gar nichts zeigen können. Ist eine 5 minus. Leider noch nichts gekommen.
Okay.
Eine 6, muss ich leider sagen. Naja, man hat viel Geld für ihn bezahlt und bis jetzt noch nichts bekommen.
Okay, ja, für den Stand jetzt, ja. Ich glaube, vielleicht ist er auch eher ein Zukunftsspieler, 20 Jahre alt.
Wahrscheinlich schon.
Der nächste Spieler ist Igor Matanovic, 22 Jahre alt, für 6,7 Millionen von Frankfurt bekommen.
Ja, die haben an sich gut gesnackt. Also endlich mal ein Stürmer, der funktioniert. Man hat ja immer diesen Höhler als Backup, aber Höhler ist für mich mittlerweile einer, der, wenn er auf dem Platz steht, auch kein klassischer Stürmer ist. Der ist so eine falsche 9, spielt manchmal als 10. Und dass Matanovic dort funktioniert und jetzt, glaube ich, aus den letzten 6 Spielen 4 Scorer holt, macht das ordentlich. Eine 2 plus.
2 plus, okay.
Schon ziemlich gut, ja.
Ja, guter Preis auch, 6,7 Millionen. Der nächste ist Philipp Treu, von St. Pauli gekommen, für 5,5 Millionen.
Ja, bei ihm war ich immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich fand den Transfer erstmal eine sehr gute Idee. Er kann ja rechts und links spielen. Ich glaube, er spielt vor allem Rechtsverteidiger. Teilweise wurde er auch auf dem rechten Flügel eingesetzt, also etwas weiter offensiv. Er macht das solide, aber nicht wirklich überragend oder überdurchschnittlich. Ist für mich eine 2 minus.
2 Minus.
Also alle ziemlich gut bis jetzt.
Dann haben wir Derby Sherhand, Ex-Hertaner, 22, für 2 Millionen von Hertha gekommen.
Ich finde es einen schlauen Transfer gewesen. Man hat sich da ein gutes Talent gesichert. Der hat ja auch schon jetzt für die Freiburger hier und da mal ein Tor geschossen und Leistung gezeigt, sowohl in der Bundesliga als auch in der Europa League. Auch für ihn war es das ein guter Schritt, jetzt in der Bundesliga sein Talent zu beweisen. Ist für mich sogar eine 1. Also viel, du kannst da kaum was Schlechtes machen mit dem Transfer. Es geht ja nicht, die vergleichen ja jetzt nicht mit Harry Kane oder mit einem Flügelspieler, mit Olise, aber es geht ja um den Transfer an sich. Und der, finde ich, war super. Also was willst du mehr von ihm in dem Moment? Ich
sag, bei der 1 ist ein bisschen die Hertha-Brille auf, ganz klar.
Nein, weil du hast ihn ja nicht geholt als Stammspieler.
Er ist ja nicht mal Stammspieler.
Ja, aber dafür hast du ihn ja auch nicht geholt. Du hast ihn geholt, um den jungen Talent zu verpflichten. Und ihn dann langsam reinzuführen. Und dafür, finde ich, ist seine Entwicklung schneller schon gegangen, als man es vielleicht erwartet
hätte. Naja, okay, die sind alle, die ich jetzt genannt habe, sind ungefähr gleich alt. Also Suzuki ist 23, Matanovic ist 22, genauso wie Sherhand. Und Philipp Treu ist 24. Und Irie ist 20.
Ja, okay, dann eine 2.
Okay, habe ich dich ein bisschen überzeugt. Ich glaube, er hat auch nicht so viele Scorer gehabt, dass man ihnen für wirklich eine 1 geben kann.
Er hat jetzt aber schon insgesamt 4-5 Tore.
4-5 Tore, ja.
Ja, immerhin. Ach komm, mach weiter.
Okay, der letzte Freiburger Neuzugang ist Anthony Jung, Innenverteidiger. Ist von Bremen gekommen, ablösefrei.
Ist eine solide 3. Er war da, wenn man ihn braucht, aber an sich ist er natürlich wieder kaum
noch. Vor allem ablösefrei, absolut. Kann man nichts falsch machen. Bringt auch Erfahrung mit. Okay, nächster Verein. Du hast ja aussuchen, Leipzig oder Union Berlin. Wer willst du als erstes machen?
Leipzig.
Fangen wir an mit Konrad Harder, 20 Jahre alt, ist für 24 Millionen gekommen von Sporting.
Schlechter Transfer, viel zu teuer. Er hat ein, zwei gute Phasen gehabt, auch wo Romelu verletzt war, hat er es okay gemacht. Aber er steht ganz klar hinter Romelu, obwohl Romelu einen Formtief hat. Der hat jetzt 6-7 Spiele nicht getroffen und trotzdem steht da jedes Mal in der Startelf. Ist für mich eine 4.
Eine 4, okay. Der nächste, Jan Diomande, 18 Jahre alt, für 20 Millionen
gekommen. Wahnsinn. Wir haben uns alle gedacht, warum holt man den für 20 Millionen und dann hat er es uns allen gezeigt. Ich weiß noch, ich habe vor der Saison ein YouTube-Video gemacht, wo ich Neuzugänge gerankt habe und da habe ich Jan Diomande, ich hatte so ein Tierlist gemacht.
Ja.
Und es gab so ein Tier, S-Tier und dann gab es immer darunter, also das ist das Beste und dann gab es so Lückenfüller, spielt keine Rolle, blablabla, so verschiedene Rollen. Und ich habe ihn bei, er wird die Saison keine Rolle oder kaum eine Rolle spielen, einsortiert. Und dann habe ich mir letztens nochmal die Kommentare unter dem Video durchgelesen und da waren so 4-5 Leute, die so geschrieben haben, ja, ist ja super gealtert, der Diamant-Call und so. Ja, ich habe ihn klar unterschätzt und man muss sagen, ist ein 1+, also der Mann genau, ist so absolut ist das, am Rasieren.
Kann man, glaube ich, nichts gegen sagen. Der nächste ist direkt Romelu, 23 Jahre alt, ja, für 20 Millionen, auch für 20 Millionen gekommen.
Geile Hinrunde gespielt, hat direkt funktioniert. Hat jetzt bis jetzt eine echt schwache Rückrunde ohne Scorer, außer das Eigentor, eine 2.
Ja, kann man, glaube ich, zustimmen, 2. Der nächste ist Johan Bakayoko, 22 Jahre alt, für 18 Millionen gekommen vom PSV.
Hat eigentlich gut angefangen, ist dann aber dem guten Diomande, der guten Diomande-Entwicklung zum Opfer gefallen, weil dann Diomande und Lusa vor allem die Flügelzange gebildet haben. Jetzt eine 3-, momentan gar keine Rolle und war ja auch verletzt.
Ich hätte auch irgendwas im Dreierbereich gesagt, 3-3-. Der nächste ist Banzuzi von Löwren gekommen, 16 Millionen.
Hattest du anfangs viel Vertrauen drin, weiß ich noch. Ich auch eigentlich, hat auch im ersten Testspiel direkt getroffen, aber spielt gar keine Rolle. Hinter Seiwald, hinter Schlager, hinter allen und ist für mich eine 5.
Okay. 5 finde ich schon hart, aber ja.
Na, sag mir mal, eine gute Sache.
Wenn du die Saison betrachtet jetzt, würde ich ihn auch auf jeden Fall so eine 4 geben.
Ja, glaubst du, dass er bleibt?
Ich glaube, er ist 20 Jahre alt. Schlager hat man ja sich bereits geeinigt. Schlager wird den Verein verlassen am Ende der Saison.
Safe.
Da ist auf jeden Fall dann wieder ein Platz da.
Ja, aber du hast halt Spiele gehabt, wo unter anderem zum Beispiel ein Baumgartner gelb gesperrt war. Und nicht mal dann hat man ihn in die Startelf reingezogen. Also nicht mal dann hast du ihm das Vertrauen gegeben.
Ja, ich glaube, er hatte nicht viele Startelf-Einsätze, das stimmt schon.
Ja, er hatte diese Saison einen Startelf-Einsatz.
Einen Startelf-Einsatz, das ist schon sehr wenig, muss man ehrlich sagen.
Ja. Spielt im Schnitt 27 Minuten.
Ja. Naja. Und der nächste ist, wenn du Banzuzi, was hast du ihm gegeben, eine 5?
Ja, komm, machen wir eine 4-.
Okay, was gibt's zu Maximovic? Dein Call quasi als Durchbruchstar.
Nedeljkovic hatte ich
damals. Ach so, Nedeljkovic. Okay, dann tut mir leid.
Nee, alles gut. Nee, Maximovic.
Maximovic, 18 Jahre alt, ist für 14,1 Millionen gekommen.
Das da sehe ich einfach ganz klar. Den Mann hat man für die Zukunft geholt. Du sagst, er ist 18.
Ja.
Hat jetzt immerhin schon hier und da mal ein paar Minuten bekommen. Ich kann das nicht bewerten, weil ich habe ihn noch nie vorher irgendwo zocken sehen. Wenn er auf dem Feld stand, hat das okay gemacht. Eine 3.
Durchschnitt. Eine 3, okay. Max Finkgräfe, 21 Jahre alt, von Köln gekommen für 4 Millionen.
Den Transfer habe ich leider nicht verstanden, weil klar, du brauchst einen Linksverteidiger-Backup, das habe ich gecheckt, weil du hast zwar Raum und der ist sicher gesetzt und wenn er fit ist, macht er jede Minute, aber er war unter anderem mal gelb gesperrt und dann ist es geil, dass du einen Finkgräfe reinwerfen kannst. Aber von
Er hat sogar gespielt.
Ja, hat er. Aber von Finkgräfes Seite verstehe ich es nicht so ganz, weil er war bei Köln eine gesetzte Größe. Er hätte bei Köln jetzt wahrscheinlich auch den gesetzten Linksverteidiger gegeben und jetzt hat er sich bei den Leipzigern auf die Bank gesetzt für irgendwie 90% der Spielzeit.
So ist das, ja.
Für wie viel hat man ihn geholt? Für 4 Millionen. Ja, ist für mich ist eine 3, eine 3-. Ist nicht so besonders.
Okay. Und der letzte Leipziger Neuzugang ist Brian Gruder, jetzt im Winter ein bisschen ausgeklammert.
Ja, auch.
Ist für 1 Million Leihgebühr gekommen jetzt.
Auch den habe ich unterschätzt. Hat sofort gut funktioniert, ist sofort auch gesetzt. Natürlich jetzt auch, weil Verletzungen kamen und so weiter, aber er macht das einfach gut und kriegt von mir eine 1-.
Okay. Machen wir noch schnell die Unioner durch.
Yes.
Machen wir als erstes Ilic für 5 Millionen von Lille gekommen.
Ja, interessantes Deadline. Irgendwie 7 Vorlagen, 1 Tor bis jetzt.
Als Stürmer.
Ist verrückt.
Ja.
Bei den Unionern ist das immer eine undankbare Rolle. Kein Stürmer ist sicher gesetzt und es gibt 4 Rotationen, aber er macht das okay oder ganz gut und kriegt von mir immerhin eine 3+.
3+, okay. Derek Köhn ist von Galatasaray gekommen für 4 Millionen.
Ja, ich würde ihm gerne eine richtig gute Note geben. Was mich stört, ist, dass er halt lange nicht so richtig gesetzt war. An sich hat er aber eine starke offensive Qualität vor allem. Und ich glaube eigentlich, dass es ein guter Transfer war. Ich gebe ihm eine 2-.
Okay, sein Ilic Sturmkollege Elias Ansa ist von Paderborn für 4 Millionen gekommen.
Hat erst super funktioniert, ist auch mit 5 Toren gemeinsam mit Rani Khedira jetzt der Topscorer. Hat jetzt aber auch eine lange Trockenphase gehabt. Was hatte ich Ilic gegeben?
Ich glaube 3+.
Dann gebe ich ihm eine 2-.
Sagst du?
Ja.
Ich finde, Ilic ist ein bisschen besser als Ansa. Er hat auch allein mehr Scorer. Auch wenn er nur ein Tor hat, er hat halt 7 Vorlagen. Das ist, finde ich, für mich auch sehr entscheidend.
Ja,
aber ich hätte auch beide ungefähr 2 Minus gegeben, also das passt schon. Jong von Stuttgart für 4 Millionen.
Ja, ist wirklich, dieses Mittelfeld bei Union ist immer so sehr, sehr, ja. Kannst du kaum was zu sagen, eine 3.
Okay. Stanley Nzoki von Hoffenheim geliehen für 100.000.
Habe ich als Hot Take oder als Geheimtipp am Anfang der Saison gesagt, der Mann wird da gesetzt sein und geil spielen und der Mann ist da richtig gut unterwegs. Jetzt ist er gesetzt.
Jetzt aber, ist er gesetzt, weil ich gerade sagen.
Weil Jogo Leiter ja verletzt ist, aber macht das nicht besonders gut. Schlägt hier und da mal eine gute Halbfeldflanke. Ist eine 3-.
Und Oliver Berg ist ablösefrei von Bremen.
Überraschend damals gewesen, weiß ich noch. Wir dachten, alle bleibt bei den Bremern. Nachdem er dort ja immer der Joker war und dann eine gute Saison gespielt hat und eine gute Rückrunde. Ich habe jetzt seine Stats nicht im Kopf. Ich glaube, er hat 4 Tore. Ne, 2. 2-, auch. Genau wie
ich hätte mich gerade gewundert, hättest du ihn besser bewertet als Ansa und Ilic. Aber ja, würde ich auch sagen, hätte ihn so eine 3 gegeben oder so. Ja. Ja, das waren von den 3 Vereinen die Bundesliga-Sommerneuzugänge.
Ja, machen wir nächste Folge nochmal ein paar mehr.
Nochmal 3 weitere Vereine.
Okay.
Und jetzt kommen wir zur Kickbase-Spieltagsvorschau.
Yes. Jetzt geht es um eure Teams da draußen. Ich glaube, wir machen dieses Mal keinen Kickbase-Rückblick, weil bei Isam gibt es nicht super viel zu berichten. Wie gesagt, er war ja im Minus.
Minus leider.
Willst du dazu irgendwas sagen oder einfach weiter?
Ja, ich habe sogar dran gedacht, habe mir einen Wecker gestellt. Aber ich war zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause. Und dann habe ich ihn nur von meiner Startelf runtergenommen und jemand anderen dafür reingesetzt. Aber ich habe ihn vergessen zu verkaufen, den einen
Omari
Spieler.
War das, ne?
Omari, genau.
Du wolltest ihn eigentlich verkaufen, aber weil du ihn nicht verkauft hast, warst du Minus.
Ja. Genau so ist es. Deshalb war ich dann im Minus und habe leider keine Punkte bekommen. Aber dennoch, können wir ja kurz darauf eingehen, war mein Spieltag sowieso nicht
schlimm.
Gut.
Ja.
Der war wirklich schlimm. Ich war sogar letzter Platz. Wir sind
du wärst sowieso letzter Platz gewesen. Aber ja, immerhin, genau. Hättest du 450 Punkte mitgenommen.
Genau so. Ja. Ich hatte 450 Punkte ungefähr, meine ich.
Ja.
Und ich kann ja mal kurz durchlesen ein bisschen. Diaz hat bei mir 112 Punkte gemacht, Eggestein 99, Darm 93 und dann schon ein Riesensprung, Friede 35, Ito 34, Bischof 31, Engelhardt 29 und dann Swarmberg und Amamuni von Frankfurt der Stürmer 3 und 2 Punkte jeweils. Und Palacios und Kwanza, sehr blöd für mich, auf der Bank, beide komplett 90 Minuten, 0 Punkte. Aber lieber diesen Spieltag, wo ich keine Punkte sowieso
wollte
bekommen
sagen,
hätte, als so. Einen Spieltag, ja. Wo ich dann Punkte kriege. Ich hatte tatsächlich Ribeiro von Augsburg, hatte ich sogar auf der Bank. 154 Punkte hat er gemacht. Und Schäfer, 1-0 Sieg gegen Leverkusen, 116 Punkte auf der Bank. Und Omari, den ich eigentlich verkaufen hätte sollen, hat 96 Punkte gemacht. Also die Bank hat auf jeden Fall ganz gut performt bei mir.
Ja, na immerhin, ne? Ja, dann sage ich jetzt auch noch schnell was zu meinem Team. Ich wurde Zweiter am Spieltag, es war generell sehr low-scoring. Wir haben nur einen Spieler in der Liga, der die 1000 Punkte geknackt hat. Ich war mit 910 Punkten Zweiter. Kane Doppelpack, Raum mit der Vorlage. Schema Andres hatte ich aufgestellt, weil ich wusste, er wird gegen die Heidenheimer starten, hat einen grünen Balken geholt. Und mein Manolis Tsaliakas, der absolute Goat, den ich seit Spieltag 16 eingepackt habe. Oder seit diesem Nachholspieltag 16. Seitdem, genau wo ich ihn eingepackt habe, steht er in der Startelf durchgehend. Habe jetzt schon irgendwie 4 Millionen plus oder so mit ihm immerhin. Hat eine Vorlage gemacht, auch einen grünen Balken. Königsdörfer macht das solide. Nübel, Asignon und Schimmer haben mir noch Punkte geholt. Ansonsten habe ich leider Leimer aufgestellt, der überraschend eine Nullnummer war.
Erzähl mal, was bei der Leimer-Situation passiert ist.
Ich habe Leimer mir gekauft vor 2 Spieltagen. Fast für Marktwert, weil niemand mehr Geld hatte bei uns. Habe ihn jetzt aufgestellt, habe gedacht, den halte ich jetzt für die ganze Saison. Dann habe ich ihn natürlich auch für diesen Spieltag aufgestellt. Und kurz vor der Konferenz kam die Meldung, von Liga Insider, Leimer fällt bis auf weiteres aus. Rotes Kreuz, Verletzung. Ich denke mir so, ach du Scheiße, okay, ich guck rein, wieder irgendwie, da stand irgendwie so wieder Faserriss in der Wade. Ich so, alles klar, hab ihn verkauft, der Mann fehlt jetzt wieder ein paar Wochen. Mhm. 10, 15 Minuten später kommt auf Liga Insider eine neue Meldung, wo drin steht, ja, es ging wohl doch nicht um einen neuen Faserriss, sondern nur um den alten Faserriss und es ist nur eine Schonungsmaßnahme. Der Mann ist nächste Woche wieder fit. Und dann dachte ich mir auch so, das kann nicht sein. Wie viele Leute haben wahrscheinlich in dem Moment Leimer verkauft und wurden so verarscht? Also ich habe ihn abgegeben, hätte ich jetzt nicht machen müssen, weil ich glaube, dass er unter anderem jetzt gegen Dortmund am kommenden Spieltag in der Startelf steht. Ist bitter, aber ich habe mir für das Geld jetzt einen Matcher ins Team geholt. Ist auch okay. Aber ja, ist auf jeden Fall ziemlich Chaos gewesen. Ich sehe gerade, Atletico Madrid führt 1-0 durch Sörloth. Naja gut, wir machen weiter jetzt mit der wirklichen Spieltagsvorschau.
Aber wir können ja noch kurz unsere Teams ein bisschen darauf eingehen, was wir ein bisschen gemacht haben.
Aber möchtest du einmal kurz unsere beiden Teams vorstellen?
Ja, okay.
Okay,
ich fange mal mit meinem Team an, weil ich es gerade aufhabe. Damen bei mir ist im Tor.
Warte, sagst du jetzt sozusagen, wie du in den nächsten Spieltag reingehen würdest?
Ja, wahrscheinlich schon, oder wie ich es gerade aufgestellt habe zumindest.
Okay.
Wie mein Team gerade aussieht halt. Ito habe ich immer noch. Hat jetzt dadurch, dass Leimer verletzt ist, mehr Chancen zu starten und ist auch relativ billig.
Ja, aber Leimer ist er nicht verletzt.
Doch, er wird ja das nächste Spiel jetzt nicht spielen.
Doch, er wird spielen. Das ist ja mein Problem. Alle sagen, Liga-Insider, okay. Alle sehen Leimer in der Startelf. Es war nur eine Belastungssteuerung am letzten Spieltag.
Okay, also auf jeden Fall kann er trotzdem Ito spielen,
trotzdem, sonst nicht. Ja, ja.
Jens habe ich von Wolfsburg mir geholt für knapp 1 Million Overpay. Finde ich gut, für 7 Millionen. Wird auch wahrscheinlich starten. Dann habe ich Friede bei Bremen. Ich hoffe immer noch, dass Bremen die Kurve bekommt. Friede macht an sich ganz gute Punkte, aber jetzt die letzten 2 Spiele waren nicht so gut dabei. Mhm. Kwanza sollte hoffentlich am Wochenende wieder festgesetzt sein. Vielleicht rotiert dann wahrscheinlich diesmal Andrich raus.
Ich glaube, dass niemand rausrotieren wird, weil Bade ist ja verletzt.
Ach ja, das auch. Bade hat sich ja verletzt.
Das rechter stimmt. Oberschenkel fällt mehrere Wochen
aus. Also Kwanza ist auf jeden Fall festgesetzt. Dann habe ich im Mittelfeld Schäfer für 500.000 mir geholt. Und steigt jetzt und ist sogar Stammspieler. Also ist wahrscheinlich gesetzt bei Union Berlin. Mein Mittelfeld besteht noch aus Eggestein und Palacios. Bei Palacios ist halt die Frage, ob er spielt jetzt unter der Woche. Oder heute spielt er ja in der Champions League.
Ja, wir wissen es in 50 Minuten, ja.
Dann Sturm, Diaz bleibt. Ribeiro werde ich wahrscheinlich auch halten. Und dann ist noch eine Lücke offen. Da werde ich mir noch einen Spieler holen. Ich habe noch ein bisschen Geld, also ganz bisschen Geld. Der wird irgendwer die Lücke füllen von ihm, von Amanui.
Ja, ich bin gespannt. Also auch wenn du jetzt einen Spieltag 0 Punkte gemacht hast, bleibt das da oben eng. Ich bin auf Platz 1, du bist auf Platz 4.
Ich bin jetzt abgerutscht, ich war zweiter Platz vor dem Spieltag, bevor ich nicht im Minus war. Jetzt bin ich auf dem 4. Platz, aber es ist immer noch alles relativ eng. Willst du noch kurz dein Spiel?
Mein Team? Ja, klar. Im Tor habe ich Nübel, der jetzt die letzten 3 Spiele zwar keinen grünen Balken geholt hat, aber der macht das weiter solide, an dem halte ich fest. Meine Abwehr besteht aus dem sicher gesetzten David Raum und Smalolis Saliakas. Mal gucken, ob ich ihn halte. Man spielt gegen Hoffenheim. Muss mal gucken, ob ich mich das nochmal traue. Aber an sich habe ich viel Vertrauen in ihn gesteckt. Und ich habe mir jetzt Da Costa geholt, weil ich finde, der macht eine sehr, sehr gute Performance in der Rückrunde. Also in der Rückrunde jetzt schon aus 8 Spielen, 5 grüne Balken, 2 Vorlagen. Klar in Leverkusen, aber mal gucken. Ich glaube eigentlich, dass er ganz gut punkten kann. Ansonsten habe ich noch Osignon gerade. Da warte ich so ein bisschen ab, wie es mit der Europa-League-Aufstellung läuft. Mein Mittelfeld besteht aus einem Matcher, den ich mir vom Leimer-Geld geholt habe. Schema Andres, den habe ich immer noch. Auch er könnte wie Asignon starten gegen Wolfsburg, deswegen habe ich ihn noch im Mittelfeld stehen. Und neu geholt habe ich mir Eriksen. Ich habe ihn günstig bekommen, bin schon im Plus. Und ich habe einfach seine Punkte angeschaut. Und der Mann punktet entweder richtig gut, weil er eine Vorlage oder ein Tor macht. Oder er punktet okay. Also der selbst bei Niederlagen holt er so knapp 50 bis 60 Punkte. Deswegen habe ich mir ihn geschnappt. Mein Sturm besteht aus Kane und Königsdörfer, die beiden Ks. Deswegen wird da sich auch erstmal nicht viel ändern.
Vor allem Königsdörfer war für, glaube ich, alle eine Überraschung, dass er.
Aber außer, sag ehrlich, war ein krasser Call von mir. Ich habe im Podcast gesagt, wenn er sich nicht gegen Heidenheim zusammenreißt, wann dann? Dann habe ich ihn eingepackt, er macht gegen Heidenheim die Kiste. Am nächsten Spieltag gegen Union macht er Doppelpack. Und jetzt gegen Mainz hat er auch 83 Punkte gemacht ohne Torbeteiligung. Ist ja völlig solide.
Ah, das ist.
Und er hat den blauen Stern bekommen.
Große Überraschung für alle gewesen. Ja. Also hast du dich da gut. Ja, hattest du ein gutes Quäntchen Glück gehabt.
Nein, ich sag Kickbase Champion Wissen, nicht Glück. Ansonsten habe ich noch den Edeljoker Stefan Schimmer für 500k drin als Lückenfüller.
Okay, kommen wir zur Spieltagsvorschau.
Jetzt kommen wir zur Spieltagsvorschau,
ja. Auto-Teams, mache ich ganz kurz und knapp, sind bei mir. Eine Überraschung ist dabei und du hast bereits gesagt, dass du es auf jeden Fall nicht dabei haben wirst.
Nein, du hast die Bremer dabei?
Lass mich erstmal anfangen. Okay, meine Nummer 1 Team ist ganz klar Hoffenheim. Ich glaube, die werden gut gegen St. Pauli gewinnen. Mein Nummer 2 Team ist tatsächlich Leverkusen, auch wenn sie jetzt unter der Woche spielen gegen Mainz. Auch die gut drauf sind, aber ich glaube, Leverkusen wird es machen. Weil für mich sind die anderen Matchups alle zu knapp oder zu 50-50. Ich habe einige Unentschieden dabei, wirst du auch gleich sehen. Und allein Leverkusen ist schon ein Hotcake. Und jetzt sage ich, die Bremer kommen diesen Spieltag zurück. Zu Hause. Bremen ist heimstark, spielen sie gegen
Bremen Heidenheim. Bremen ist nicht heimstark, Bremen ist gar null stark in irgendwas momentan.
Zu Hause, ja, Heidenheim ist auch null stark. Also das ist wirklich ein Duell, der...
Das stimmt, aber die bessere Form oder die bessere Confidence, würde ich sagen, nimmt Heidenheim mit ins Matchup.
Ja, werden wir sehen.
Du hast aber recht, Bremen hat den Heimvorteil. Es wird eng. Ich habe beide nicht drin, aber du wirst nachher sehen, ich habe einen Hot-Take zu dem Spiel tatsächlich.
Okay.
Weil ich glaube, es wird sehr intensiv.
Deine 3 Teams?
Bayern. Ich glaube, dass sie deutlich gewinnen werden gegen Dortmund. Das wird ein Klassiker.
In Dortmund?
Ja, ich sag, das wird ein 2 oder 3-0. Und damit ist auch die Frage endgültig beendet um das Meisterschaftsrennen. Hoffenheim und Stuttgart. Hoffenheim zu Hause gegen St. Pauli, Stuttgart gegen Wolfsburg.
Hoffenheim ist Safe Call gewesen. Und Stuttgart, okay.
Ja, man spielt zu Hause gegen Wolfsburg. Sehe momentan nicht viel Form bei Wolfsburg und Stuttgart. Klar, Doppelbelastung, aber man kann gut rotieren. Sollte eigentlich funktionieren.
Okay, dann fangen wir an mit den Hot Takes. Yes, wollen wir damit machen?
Ja, gerne.
Ich kannst du ja weitermachen, hast du ja schon angeteasert.
Sowohl Heidenheim als auch Bremen sind ja absolut in der Krise. Und,
ja.
Und gerade Heidenheim auf Tabellenplatz 18, 5 Punkte hinter Tabellenplatz 17, die müssen langsam alles nach vorne werfen, was sie haben.
Mhm.
Ähnliches gilt für Bremen. Die müssen sich irgendwie aus dem direkten Abstiegspass rauskämpfen. Das heißt, die beiden Mannschaften, auch wenn es nicht irgendwo ihre Stärke ist, werden in den kommenden Spielen und bis zum Saisonende unfassbar viel in die Offensive gehen. Ich sage, dieses Spiel wird der Anfang von dieser Phase, wo beide Mannschaften alles nach vorne werfen, was sie haben. Hinten wird es viele Tore geben, vorne werden sie viele Tore machen. Es wird mindestens 6 Tore in diesem Spiel geben.
Oh, sehr spannend.
Ich sage, beide Mannschaften schießen, also zusammen schießen die beiden Teams mindestens 6 Tore in diesem Spiel.
Okay.
Ein 3-3 oder ein 4-2, irgendwie sowas wird's.
Mein Hot-Tag bezieht sich tatsächlich auch auf dieses Spiel. Und zwar bezieht es sich auf einen einzelnen Spieler von SV Werder Bremen, der absolut eigentlich in der Kritik steht, weil er eigentlich gar nichts macht aus seinen Chancen, nämlich Justin Ndjimba.
Nein,
Justin Ndjimba macht gar nichts. Der ist Chancen tot. Genauso wie Königsdörfer. Obwohl Ndjimba jetzt auf lange Strecke gesehen wahrscheinlich weniger Spielzeit bekommen hat, weil Königsdörfer hat wirklich gefühlt jedes Spiel für Hamburg gespielt. Ich sag, das ist jetzt, oder ich mache jetzt einen Königsdörfer-Call. Wenn jemand, wenn man in Form kommen will, dann jetzt gegen Heidenheim. Wann, wenn nicht dann
du jetzt. Kopierst wirklich den Call jetzt auf Ndjimba.
Justin Ndjimba wird SV Werder Bremen zum Sieg schießen.
Okay, du sagst nicht Doppelpack. Du sagst einfach nur, er wird sie zum Sieg schießen.
Werden wir sehen. Aber er wird sie zum Sieg schießen. Ich glaube, er hat auch nur 1 oder 2 Saisontore, den Ndjimba. Und es hat wirklich auch nicht gut
bei interessant. Ja, du hältst es ja echt mit den Bremern. Ich bin gespannt.
Okay, wir haben noch deine Lückenfüller, ne?
Yes, meine Lückenfüller habe ich dabei. Macht eure Scouting-Listen auf. Es regnet jetzt ein paar sehr, sehr günstige Spieler in Kickbase. Alle unter 10 Millionen. Falls ihr alle Lückenfüller für diesen Spieltag wissen wollt, ich habe sie nämlich fleißig rausgesucht, schaut gerne auf YouTube vorbei. Kickbase Champion, mein Kanal, dort kam heute das Video raus. Kommt immer Montag oder Dienstag kommen die Lückenfüller und Donnerstag kommt die Spieltagsvorschau. Und ich gebe euch so einen kleinen Preview auf ein paar Lückenfüller, die interessant werden könnten. Am Freitagabend haben wir direkt ein interessantes Spiel. Ihr könnt die Aufstellungen einsehen von Köln und von Augsburg. Und jeweils die beiden Stürmer sind noch sehr günstig. Ragnar Ache kostet nur 8,7 Millionen. Muss man einpacken. Der ist seit 7 oder 6 Spielen durchgehend gesetzt. Macht jetzt auch endlich seine Kisten. Und wenn er fit bleibt, bleibt er auch gesetzt. Unbedingt einpacken. Der Marktwert wird nur explodieren. Und bei den Augsburgern, den Mann, den Isam schlauerweise eingepackt hat, Ribeiro. Mhm. Ich sehe keinen Grund, warum er jetzt rausrotieren sollte. Er hat seinen ersten Starter bekommen und hat getroffen. Ist ein sehr, sehr wendiger Spieler, so wie wir ihn aus der portugiesischen Liga, wo er herkommt, auch kennen. Also passt, finde ich, ganz geil in dieses System vorne mit einem wuseligen Claude Maurice zusammen. 2,6 Millionen. Was grinst du da drüben?
Ja, stimme ich dazu.
Du freust dich einfach.
Gut eingepackt,
ja. Du freust dich einfach, dass du ihn gekauft hast.
Kann man ihn gekauft, bevor er sogar gestartet ist.
Ja, ist schlau. Dann gebe ich euch noch 1-2 Bremer, weil Isam ja so viel auf sie setzt. Niklas Stark kostet nur 3,2 Millionen. Hat eben das Potenzial, in den kommenden Spielen gegen Heidenheim, Union, Mainz, Wolfsburg gut zu punkten. Dafür müssen sich aber die Bremer zusammenreißen. Wenn ihr Isam glaubt, dann werden sie das wohl tun. Und Cameron Puertas kostet auch nur 1,5 Millionen. Hat jetzt die letzten beiden Spiele gestartet, hat bis jetzt noch nicht viel zeigen können, noch keinen einzigen Scorer geliefert. Aber eigentlich ist er ein Zocker und einer, der gut ballen kann. Deswegen glaube ich, dass wenn man sich zusammenreißen kann gegen die Heidenheimer, dann wird er seinen Teil daran haben. Machen wir weiter. Bei den Stuttgartern könnte es nach der Europa League zur Rotation kommen. Schema Andres für 7 Millionen, Assignon für knapp 4,7 Millionen, ein Hendricks für 7,2 Millionen. Das sind alles günstige Spieler, die ihr reinwerfen könnt. Stuttgart spielt zu Hause gegen eins der formschwächsten Teams momentan, gegen den VfL Wolfsburg. Kann man auf jeden Fall drauf setzen. Und dann, wenn ihr Bock habt, dass Hamburg zum 7. Mal in Folge nicht verliert und sagt, die machen das zu Hause gegen die Leipziger, dann kann ich euch Tore in der Riga endlich mal wieder absolut ans Herz legen. 7,9 Millionen Marktwert. Die letzten 3 Spiele gestartet, nee, stimmt gar nicht, die letzten beiden Spiele gestartet, durchgespielt und ist einfach ein absoluter Anker momentan hinten drin. Hat auf jeden Fall einen großen Anteil daran, dass man jetzt länger nicht verloren hat und ich glaube, dass er auch, wenn Vuskovic jetzt nach der Gelbsperre zurückkommt, gegen die Leipziger in der Startelf stehen wird. Das für unter 8 Millionen ein absoluter Schnapper.
Sehr schön und sehr knapp und sehr gebündig geredet. Also,
wie gesagt, wenn ihr mehr noch braucht, dann schaut auf YouTube vorbei. Ja.
Genau das wollte ich sagen. Und ich würde sagen, wir machen weiter direkt mit den Ergebnistipps des 24. Bundesligaspieltags.
Yes.
Und starten direkt mit dem Freitagabend rein. Das Abendspiel Augsburg gegen Köln. Ich tippe 1-1.
Ich tippe, dass Augsburg zu Hause verliert 1-2.
Okay. Finde ich sehr spannend. Beide sind, finde ich, würde ich sagen, ungefähr auf dem gleichen Niveau.
Ja.
Bisschen schwankend und holen ab und zu den überraschenden Punkt.
Ja.
Gehen wir weiter zu den Samstagnachmittagspartien. Leverkusen, mein Go-To-Team, empfängt Mainz 05 und ich glaube, dass Leverkusen das 3-1 gewinnt.
Ich sag auch, dass Leverkusen gewinnt, aber 2-1 nur.
Okay. Dann das nächste Spiel am Samstagnachmittag. Meine Bremer, die Bremer jetzt, nicht deine meine Bremer, Bremer, die Bremer, ja, gewinnen 3-1 gegen Heidenheim. Ich habe, wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, ich glaube, Bremen wird jetzt ein bisschen, gegen, zumindest das Spiel gegen Heidenheim in den Griff bekommen.
Ja, ich sag 3-3. Habe ich ja schon angekündigt. Es wird viele Tore geben und ja, wird keiner so richtig die Nase vorne haben.
Das nächste Partie am Samstagnachmittagsspiel ist Gladbach gegen Union Berlin. Für mich sehr schwierig. Ich tippe am Ende auf ein 1-1 und beide können mit einem Punkt ganz okay leben.
Ich gehe auch unentschieden, aber ich gehe auf ein 0-0.
Okay. Dann das letzte Samstagnachmittagsspiel ist Hoffenheim gegen St. Pauli. Unser beides Go-To-Team Hoffenheim wird 3-0
zu gewinnen. Ich habe auch 3-0. Kramaric wird sich freuen, ein Aslani wird einen Doppelpack machen und alles wird gut. Ja. Für Hoffenheim.
Und dann das Top-Spiel des Samstags oder des Bundesligaspieltags. Dortmund empfängt zu Hause den Bundesligameister Bayern München. Und Bayern München, sage ich, wird 2-1 gewinnen.
Ich habe 2-0 für die Bayern, deswegen sind sie auch für mich ein Go-To-Team.
Und dann kommen wir noch zu den Sonntagspartien. Stuttgart-Wolfsburg, also finde ich sehr spannend. Stuttgart hat jetzt Belastungen ein bisschen in und in der Woche. Spielen Europa League. Ich sage, Stuttgart wird nur 2-2 spielen wieder.
Ich habe 2-0, bin gespannt.
Dann 17:30 am Sonntag spielt Frankfurt gegen Freiburg. Ich sage, Frankfurt gewinnt ganz knapp 2-1.
Ich habe auch 2-1, Mensch Isam.
Und das letzte Spiel am Sonntag ist Hamburg gegen Leipzig um 19:30 und tatsächlich tippe ich da auch ein 2-2, also Hamburg kommt gut davon.
Ich habe ein 1-1, auch wir beide glauben weiterhin an die Hamburger Streak. Ja, spannend, interessant. Dann haben wir die Spieltagstipps auch durch. Dann können wir jetzt noch zu unserem kleinen Spielchen hier kommen. Isam und ich wählen jeden Spieltag 3 Spieler aus und genau so tippen darauf, dass die mindestens 200 Punkte machen. Ich kann noch schnell die Auswertung zum letzten Spieltag, vorletzten.
Letzte Folge hatten wir ja leider nicht aufgenommen, deshalb vorletzten Spieltag, die Auswertung, genau.
Dort hatte ich, also es geht darum, dass wir eben tippen, dass die Spieler 200 plus Punkte machen. Es steht jetzt gerade 10-7 und jetzt kommen wir zur Auswertung zum vorletzten Spieltag. Ich habe gesagt, Claude Maurice, Goretzka und Palacios machen 200 plus Punkte und immerhin war Goretzka richtig, genau, hat die 200 plus Punkte geknackt. Das heißt, ich rücke rauf auf 10-8. Aber so leicht macht Isam mir das nicht, denn auch Isam hat einen richtig gehabt. Er hat gesagt, Otele, Haidari und Benzebaini machen die 200 plus. Und wer hat es gemacht?
Benzebaini.
Benzebaini hat eine Kiste gemacht und hat gegen die Mainzer 200 plus Punkte geholt. Dementsprechend geht es auf 11-8 hoch. Und jetzt geht es darum, wieder neue 3 Spieler zu tippen für den kommenden Spieltag. Die Regeln hierfür: Wir dürfen nicht Spieler nehmen, die wir bereits in die Saison genommen haben. Und wir dürfen nur Spieler von 3 verschiedenen Teams nehmen. Also wir dürfen jetzt nicht für diesen Spieltag, wenn wir sagen, Bayern ist interessant, 3 Bayern-Spieler nehmen, sondern dürfen einen Bayern-Spieler theoretisch nehmen und müssen uns dann von anderen Teams bedienen. Und ich sage zunächst meine 3 Spieler, die 200-Plus-Punkte knacken werden. Ich gehe rein mit Aslani, hatte ich noch nicht. Der macht zu Hause einen Doppelpack gegen St. Pauli und macht 286 Punkte.
Wollte ich auch nehmen tatsächlich, aber hatte ich leider schon.
Hattest du schon? Ah, okay. Ja. Dingchi macht 200-Plus-Punkte gegen die Bremer, 234, okay, sage ich. Also er macht ein Tor und eine Vorlage. Aber wie gesagt, ich sage ja, es wird ein 3-3, also mal gucken. Und Führich habe ich noch nicht gehabt, wird glaube ich unter der Woche nicht spielen, Europa, dafür wieder gegen Wolfsburg und macht 219 Punkte.
Okay, ich fange mal an mit meinem Spieler, der mich hoffentlich nicht enttäuschen wird.
Lass mich raten, Njimba.
Njimba macht 202 Punkte, ganz knapp. Kratzt da die 200er Marke. Dann Aftolahu hatte ich noch nicht, bei Hoffenheim macht 222
Punkte. Hat er schon mal die 200, Aftolahu glaube ich noch nie die 200 plus Punkte
gemacht. Wenn er jetzt sein erstes Bundesliga-Tor macht, ich glaube, hat er ein Bundesliga-Tor? Ich
nee, glaub, hat noch nicht, hat noch keinen Scorer. Dann doch, er hat eine Vorlage schon.
Okay, dann wird er das machen. Aha. Und Ibrahim Maza von Leverkusen macht 255 Punkte.
Maza finde ich einen geilen Call. Hattest du noch nicht, ne? Ja.
Genau.
Okay, wunderbar. Dann habt ihr hier unsere Tipps gehört. Hoffentlich werden bei mir Aslani, Dingchi und Führich das schaffen und Isam hofft auf den Jimba, Aftolahu und Maza. Gut, Isam, das war's mit der Spieltagsvorschau, ne?
Ja. Wollen wir noch weitermachen?
Ja, du hast noch was vorbereitet.
Ich habe noch was vorbereitet. Ich habe nämlich ein Wer wird Millionär Fußball Edition vorbereitet. Quasi Wer wird Millionär kennt, glaube ich, jeder. Es gibt eine Frage, die beginnt mit 50 Euro und dann gibt's jede weitere Frage bringt mehr Geld ein. Moritz kriegt natürlich kein Real-Life-Geld. Also
in Kickbase Overpay gibt es mir Geld.
Und er kriegt 4 Antwortmöglichkeiten zur Verfügung. Und genauso hat er aber auch 4 Joker, die ich jetzt nochmal alle vorlesen werde. Joker Nummer 1 ist ein Real-Life-Telefon-Joker. Das heißt, du kannst jemanden, den du kennst, anrufen. Du hast 45 Sekunden Zeit, Frage vorlesen, Antwortmöglichkeiten. Und dann kannst du damit, ja, hoffentlich die richtige Antwort rausfinden.
Ja.
Dann, zweiter Joker, kennt jeder, 50-50-Joker. Ich werde random zwei Antwortmöglichkeiten rausmachen. Dann hat er einen Joker, Extra-Leben-Joker. Das heißt, wenn er diesen Joker einsetzt, hat er nur in dieser einen Runde, wo er den Joker einsetzt, ein Extra-Leben. Das heißt, er darf eine falsche Antwort geben und hat quasi noch nicht verloren. Und der letzte Joker ist die Rate-Chance quasi. Er darf von den vier Antwortmöglichkeiten zwei Antworten nennen. Und wenn eine davon richtig ist, hat er auch die Frage quasi richtig beantwortet.
Weißt du, ich werde es ja schon einmal gemacht, wie weit ich da gekommen bin.
Du bist bis Frage 9 gekommen, also 8000 Euro Frage.
Na gut, das toppe ich dieses Mal.
Das toppst du dieses
Mal. Lass uns anfangen.
Okay, erste Frage, 50 Euro. Welcher Verein ist aktueller Deutscher Meister? A, Borussia Dortmund, B, Bayern München, C, Hamburger SV oder D, Werder Bremen?
Es ist FC Bayern München, ich habe vergessen, welcher Buchstabe es war.
Bist du sicher?
Ich bin mir relativ
sicher. Okay, die Frage ist richtig. Let's 50 go. Euro Frage schon mal geschafft. Es wird natürlich immer schwieriger mit jeder Frage. Frage 2, die 100 Euro Frage. Welche Vereinsfarben hat Borussia Dortmund? A, schwarz-rot, B, schwarz-gelb, C, blau-weiß oder D, grün-weiß?
Es ist B, schwarz-gelb.
Genau, das ist auch richtig. Super.
Musst du mich auch schon konzentrieren jetzt.
Nun kommen wir zur 200 Euro Frage. Welcher Verein wird auch die Werkself genannt? Mhm. Ist es A, VfL Wolfsburg, ist es B, Bayern 04 Leverkusen, ist es C, TSG 1899 Hoffenheim oder ist es D, FC Schalke 04?
Es ist Leverkusen, es ist B. Aber ich finde, man merkt, dass die Fragen so leicht...
Das war schon ein bisschen schwieriger.
Du hast es ne? gut aufgeteilt, die Fragen.
Okay, jetzt Frage Nummer 4, also die 300-Euro-Frage. Welcher dieser Spieler spielte nie in der Bundesliga?
Mhm.
A, Heung-min Son, B, Kevin De Bruyne, C, Bastian Schweinsteiger oder D, Cristiano Ronaldo.
Ja, okay, das hast du mit dem letzten sehr leicht gemacht. Ich habe kurz bei Heung-min Son überlegt, ob er bei Hamburg in der zweiten Liga, aber er war ja auch noch bei Leverkusen,
ja, genau.
Und so. Deswegen ist Quatsch. Ja, es war Cristiano Ronaldo, natürlich.
okay, richtig. Natürlich richtig. Hätte ich auch nicht anders erwartet. Aber
ja.
Du machst es wirklich gut bisher. 500 Euro Frage. Jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger.
Okay.
Die Frage hatten wir auch beim letzten Mal, aber diesmal hast du andere Antwortmöglichkeiten.
Okay.
Welcher dieser Vereine spielte nie in der Bundesliga?
Ach.
Es ist A, SV Darmstadt, B, Hannover 96, C, Kaiserslautern oder D, VfL Osnabrück?
Es ist Osnabrück
oder? Ich lese mal vor.
Es ist Osnabrück. Es ist Osnabrück.
Sagst du Osnabrück?
Ja, es ist Osnabrück.
Bist du sicher?
Ja.
Osnabrück ist richtig.
Ja.
500 Euro hast du jetzt sicher, die erste Sicherheitsstufe hast du erreicht.
Na, immerhin.
Das heißt, wenn du verlierst, fällst du wieder auf 500 Euro.
Also, aber ist jetzt natürlich noch sehr dankbar alles. Mal gucken, was jetzt kommt.
Jetzt wird es vielleicht schon deutlich schwieriger. Frage 6, 1000 Euro Frage. Welcher Verein trägt den Spitznamen die Roten Teufel? Ist es A, Kaiserslautern? Ist es B, Bayern 04 Leverkusen? Ist es C, Hannover 96? Oder ist es D, Eintracht Frankfurt? Welcher Verein
trägt also den Spitznamen die Roten Teufel? Also ich habe erstmal direkt an Leverkusen gedacht, weil ich weiß, dass es so dieses Wappen gibt. Aber es könnte auch Kaiserslautern sein. Nee, Leverkusen sind die Löwen. Leverkusen ist doch nicht die Teufel. Die Roten Teufel ist Kaiserslautern.
Ist das deine Antwort?
Ja, ist meine Antwort.
Das ist richtig.
Ja, es ist Kaiserslautern. Ja.
Kaiserslautern ist richtig.
Ja.
Damit hast du auch die 1000 Frage richtig beantwortet. Jetzt fehlen dir nur noch zwei und dann bist du quasi da, wo du letztes warst. Frage Nummer 7. Frage Nummer 7. Welches ist das größte Stadion der Bundesliga? Ist es A, Allianz Arena, ist es B, Signal Iduna Park, ist es C, Mercedes-Benz Arena oder ist es D, Volksparkstadion?
Es ist der Signal Iduna Park.
Signal Iduna Park ist richtig.
Yes.
Damit hast du auch.
Aber ich finde, die Fragen sind bis jetzt auch leichter als letztes Mal.
Also ich gerade
vielleicht ist es für mich, vielleicht habe ich da in dem Moment mehr Hintergrundwissen.
Damit hast du auch die 2000 Euro Frage richtig beantwortet. Gehen wir direkt weiter mit der 4000 Euro Frage. Welcher Verein trat 2023 das erste Mal in seiner Geschichte in die Champions League an? Ist es A, Eintracht Frankfurt, ist es B, SC Freiburg, ist es C, Union Berlin oder ist es D, SC Freiburg?
Hä? Du hast doch zweimal jetzt Freiburg gesagt, oder?
Das ist D, RB Leipzig, tut mir leid.
Okay, 2023, war das die Saison, wo Union Champions League gezockt hat? Oh, scheiße, ich weiß nicht. Also, Oh, sag nochmal bitte.
Welcher Verein trat 2023 das erste Mal in seiner Geschichte in der Champions League an? A. Eintracht Frankfurt, B. SC Freiburg, C. Union Berlin oder D. RB Leipzig? Das sind alle vier Joker.
Also es ist nicht Freiburg, das weiß ich. Frankfurt ist es... Nee, Frankfurt ist es nicht, weil sie haben ja die Europa League gewonnen gehabt, 2000 irgendwann davor, und deswegen haben sie danach Champions League schon gespielt. Also ist es entweder Union oder ist es Leipzig, aber es ist Union Berlin. Aber ich bin mir halt nur so zu 99% sicher, weil ich bin mir gerade nicht sicher, welche Saison das war, wo Union Berlin Champions League gezockt hat. Ich weiß nicht, ob es 2023 war.
Warst du auch alle für Joker?
Wann war das? Ja, ich überlege gerade. Wann war das, wo sie das Olympiastadion rot gefüllt haben? War das 2023? Ich gehe mit Union Berlin, ich log ein.
Union Berlin ist tatsächlich richtig. Oh, let's
go. Gott. Ich habe echt kurz mich gefragt, wann Frankfurt die Europa League und so gewonnen hat. Deswegen, ich war ein bisschen durcheinander.
4.000 Euro Frage hast du damit richtig beantwortet. Du hast auch alle vier Joker. Und nun kommen wir zur 8.000 Euro Frage. Es wird deutlich schwerer. Wer ist der älteste Torschütze der Bundesliga-Geschichte? A. Miroslav Klose. Ist es B. Giovanni Elber. Ist es C. Claudio Pizarro. Oder ist es D. Klaus Fischer? Der älteste Torschütze der Bundesliga.
Ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, aber nicht zu 100%. Deswegen würde ich gerne einen Joker nehmen, und zwar dieses Extra-Leben.
Dieses Extra-Leben, okay. Das heißt,
so als Reserve.
Das heißt, selbst wenn Moritz jetzt die falsche Antwortmöglichkeit gibt, kann er die Frage nochmal beantworten.
Ich gehe mit Claudio Pizarro.
Claudio Pizarro ist richtig.
Ah, Mist, ich war mir nämlich eigentlich sicher. Aber
okay. Alles trotzdem, zur Sicherheit bist du erstmal da sicher.
Ja, better safe than sorry.
Das ist wirklich sehr gut. Du bist jetzt bei der 16.000 Euro Frage und hast noch drei Joker übrig. Die 16.000 Euro Frage. In welchem Jahr wurde die Bundesliga gegründet? Ist es A. 1954? Ist es B. 1963? Ist es C. 1972? Oder ist es D. 1949?
1963.
Ist es deine Antwortmöglichkeit? Deine Antwort?
Ja.
Das ist richtig.
Yes.
Oh, sehr stark.
Easy.
Sehr, sehr stark.
Geil, ich komme gut durch.
Damit hast du jetzt 16.000 Euro safe. Und nun kommen wir zur 32.000 Euro Frage. Du kommst dem Ende langsam näher.
Aha.
Wie viele Tore schoss Robert Lewandowski in seiner Saisonrekord?
Oh, was haben wir heute besprochen?
2020, 2021.
41 Tore. Du musst mir gar nicht die Antwortmöglichkeit nennen. Wir haben heute drüber gesprochen.
Wir haben heute leider drüber gesprochen. Ja. Das ist sehr ungünstig.
Aber hätte ich sonst nicht im Kopf gehabt.
Hättest du nicht im Kopf gehabt?
Irgendwas 40 hätte ich gewusst. Ich hätte vielleicht 42 oder so gesagt.
Ja, die Antwortmöglichkeiten wären 39, 40, 41, 42.
Da hätte ich gestruggelt. Dann hätte ich es nicht gewusst. Aber du hast mir
vorhin verraten. Damit hast du jetzt die 32.000 Euro Frage richtig. Und du bist bei Frage 12 der 64.000 Euro Frage.
Das ist ganz schön lang. Wie viele Fragen, ey. Also generell dieses Format ist echt, echt krass, ja.
Wer erzielte das weiteste Bundesliga-Tor aller Zeiten? Ist es A. Gonzalo Castro? Ist es B. Moritz Stoppelkamp? Ist es C. Xabi Alonso? Oder ist es D. Toni Kroos? Wer erzielte das weiteste Bundesliga-Tor aller Zeiten?
Sag nochmal bitte die
Antwort. Von der Entfernung. A. Gonzalo Castro? B. Moritz Stoppelkamp? C. Xabi Alonso? Oder D. Toni Kroos?
Also ich glaube, dass es Castro ist. Aber...
Du hast noch drei Joker.
Ja.
Du bist schon so weit. Du hast Wheeler, Telefon Joker, 50-50
ja.
Und die Ratechance, dass du zwei Antwortmöglichkeiten nennen kannst.
Ich würde wahrscheinlich ganz gerne mein Telefon... Nee, ich wüsste nicht, wenn ich zu der Frage rufen würde. Ich mache den 50-50 Joker.
Den 50-50 Joker. Okay, rausfallen, Xabi Alonso und Toni Kroos. Das heißt, es
ist entweder... Das hätte ich dir sagen können. Genau die beiden wusste ich.
Du hast es sogar nicht gesagt.
Shit.
Das heißt, Gonzalo Castro und Moritz Stoppelkamp stehen zur Auswahl für diese Frage.
Soll ich jetzt gamblen? Ich glaube mal, dass es Castro ist, aber ich...
Ja, mit den einen Joker wärst du quasi sogar komplett richtig, ne? Weil mit der Ratechance, da darfst du ja zweimal antworten.
Ja, komm, ich nehme den einfach.
Nimmst du den?
Ja, ich nehme den jetzt auch noch. Aber es ist Castro, ne?
Es ist Moritz Stoppelkamp.
Oh gut, okay.
Es ist Moritz Stoppelkamp.
Oh, ich hätte es ja falsch gesagt.
Ich kann mich noch daran erinnern, für SC Paderborn hat er, glaube ich, aus einem eigenen 16er, glaube ich,
krass.
Getroffen. Torwart war draußen bei einer Ecke, war letzte Aktion, mehr oder weniger Partie.
Ah, zwei Joker jetzt verballert. Egal, ich habe jetzt noch...
Hast noch einen Joker?
Ja.
Damit hast du die 64.000 Euro Frage richtig beantwortet und wir kommen zur 125.000 Euro Frage. Welcher Spieler hält den Rekord für die meisten gelben Karten in einer Bundesliga-Saison? Ist es A, Stefan Effenberg, B, Arturo Vidal, C, Bastian Schweinsteiger oder D, Klaus Geisula? Welcher Spieler Effenberg. Hält den Rekord für die meisten gelben Karten in einer Bundesliga-Saison?
Es ist Effenberg.
Effenberg, Vidal, Schweinsteiger, Geisula.
Lass mich nicht antworten, ne?
Nein, ich wollte nur mal vorlesen. Effenberg? Ist Effenberg. Effenberg ist deine Antwort?
Ja.
Bist du sicher? Ja. Du hast noch einen Joker.
Es ist Effenberg.
Es ist nicht Effenberg.
Nein, es ist nicht Effenberg.
Es ist nicht Effenberg.
Was? Wer ist es
denn? Wen hättest du jetzt geratet? Weiter geraten?
Wer war nochmal die Antwortmöglichkeit?
Arturo Vidal, Schweinsteiger und Klaus Geisula.
Dann du. Vidal?
Nein.
Geisula?
Ja. Und okay, SC Paderborn, er sammelte 2019, 20, 17 gelbe Karten.
Oh, das war ja sogar gar nicht so lange her. Shit, ich war mir so sicher mit Effenberg, aber der hat dann den All-Time-Rekord für...
Ich meine, er hat den All-Time-Rekord, ja genau.
Obwohl, hat den Chor jetzt geknackt? Ich weiß, keine Ahnung. Ach Mist, das ist jetzt sehr ärgerlich.
Du bist aber sehr weit gekommen. Du bist quasi bei der 125.000-Euro-Frage gescheitert. Ja. Hattest noch Telefon-Joker übrig? Was knapp am Ende, also es wären noch 500.000
gekommen. Hätte ich meinen Vater anrufen sollen, der hätte
und das gewusst. Und 1 Million wäre noch kommen, also die hätten noch 2 Fragen gefehlt, dann hättest du das komplett geschafft.
Ich schaff's aber schon noch zur Million
irgendwann. Das war wirklich schon sehr gut, du bist sehr, sehr weit gekommen.
Ja.
Ja,
war dann vielen Dank für die ganzen Fragen, für die Mühe, das Vorbereiten. Ich hoffe, da draußen war es auch spaßig zuzuhören. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Learnings mitnehmen für euer Kickbase-Team und generell über die aktuelle Situation des Fußballs. Viel Spaß mit der internationalen Woche. Drückt Leverkusen und Dortmund die Daumen. Und wir hören uns nächste Woche. Dann können wir uns über den kommenden Spieltag unterhalten.
Ja, wir sehen uns bei der nächsten Woche. Viel Spaß bei der Champions League, viel Spaß bei der Europa League, viel Spaß bei der Bundesliga. Und wir hören uns dann nächste Woche. Tatsächlich hört ihr mich nicht nächste Woche, weil
Moritz
wird sich jemand anderen suchen müssen, weil ich nämlich Klausur schreiben werde.
Ja.
Also hört ihr auf jeden Fall Moritz nächste Woche und den Audio-Podcast hört ihr auch nächste Woche.
Und drückt neben Leverkusen und Dortmund auch ich sagen für die Klausur die Daumen. Gut, bis dahin. Das war's mit dieser Folge Ohrjubel. Lasst uns gerne eine positive Bewertung und einen Kommentar da und schaut auch gerne auf Instagram und TikTok vorbei.
Jeden Mittwoch um 0 Uhr eine neue Folge Ohrjubel. Bis nächste Woche, euer Moritz und Isam.